die Menschenerziehung, die Erziehungs-, Unterrichts- und Lehrkunst, angestrebt in der Allgemeinen Deutschen Erziehungsanstalt zu Kalhau, dargestellt von dem Stifter, Begründer und Vorsteher derselben, Friedrich Wilhelm August Fröbel, erster Band, bis zum begonnenen Knabenalter Kalhau 1826 Verlag der Allgemeinen Deutschen Erziehungsanstalt Leipzig, in Kommission bei A. Wienbrath zweiter Teil, Seiten 150 bis 243 von 497 Seiten www.fröbelweb.de Beginn des Textes, so das freitätige innere und äußere Leben des Menschen, des Knaben, in und auf seiner Schülerstufe, als Schüler, was ist nun Schule? Schule ist das Streben, das Wesen und innere Leben der Dinge und seiner selbst dem Schüler erkennen und bewusst zu machen, die inneren Verhältnisse der Dinge zu und untereinander, zu dem Menschen, Schüler, und zu dem Leben liegen Grund und der sich selbst klaren Einheit aller Dinge, zu Gott, kennenzulehren und bewusst zu machen. Der Zweck des Unterrichts ist, die Einheit aller Dinge und das Ruhen, Bestehen und Leben aller Dinge in Gott zur Einsicht zu bringen, um diese Einsicht gemäß einst im Leben handeln und wirken zu können. Das Mittel und der Weg dazu ist der Unterricht, das Unterrichten selbst. Darum tritt durch Schule und Unterricht einmal dem Schüler die Außenwelt und er sich selbst als auch mit zu ihr in einer Beziehung gehörig, als ein ihm entgegengesetztes, gesondertes, fremdes und anderes entgegen. Dann weist ferner die Schule die inneren Richtungen, Verhältnisse und Beziehungen einzelner Dinge und Sachen zueinander nach und steigt so zu immer höherer Allgemeinheit und Geistigkeit empor. Deshalb tritt der Schüler und Knabe, wie er in die Schule tritt, aus der äußeren Ansicht der Dinge heraus und in eine höhere geistige ein. Dieses Heraustreten des Kindes aus der äußeren und oberflächlichen und das Eintreten desselben in die innere und darum zur Erkenntnis, Einsicht und zum Bewusstsein führende Ansicht der Dinge. Dieses Heraustreten des Kindes aus der Hausordnung in die höhere Weltordnung macht den Knaben zum Schüler, die Schule zu dem, was sie ist, zur Schule, die Schule als eine Anstalt zur Aneignung einer größeren oder geringeren Menge von Mannigfaltigkeiten und darum Äußerlichkeiten macht die Schule keineswegs zur Schule, sondern einzig der geistige, lebendige Hauch und Odem, der alle Dinge belebt, in dem alle Dinge sich bewegen. Möchten dies alle die tief erwägen, denen Führung, Leitung, Einrichtung und so weiter der Schulen als Beruf obliegt. Darum setzt die Schule rein als solche ein sich selbst klares Bewusstsein voraus, welches gleichsam über und zwischen der Außenwelt und dem Schüler schwebe, das Wesen beider in sich eine, das Innere beider in sich trage, zwischen beiden vermittelnd dastehe, beiden Sprache und gegenseitiges Verständnis gebe, und dies ist der Meister in dieser Kunst, der darum auch Meister heißt, weil er wenigstens für das Mehreste, Meiste die Einheit der Dinge nachzuweisen imstande sein soll. Er ist Schulmeister, weil er sich selbst und anderen das innere, geistige Wesen der Dinge nachweisen und zur Einsicht bringen soll. Dies ahnet, hofft, glaubt und fordert auch jedes Kind, Schulkind, von seinem Schulmeister. Diese Ahnung und Hoffnung und dieser Glaube ist das unsichtbare und vielwirkende Band zwischen ihnen beiden. Diese Ahnung und Hoffnung, dieser kindliche Glaube der Kinder ist es wohl auch, wodurch unsere alten Schulmeister auf ihre und in ihren Kindern viel mehr zur Hervorförderung echt inneren Lebens wirkten, als viele der heutigen Schullehrer, welche die Kinder mit einer so großen Menge von Dingen bekannt machen, ohne sie in ihrer notwendigen inneren, geistigen Einheit zu zeigen und in derselben zu verknüpfen. Man erwidere nicht, dass, wenn diese höhere und höchste Ansicht der Schule auch wahr sei und ein geistiges, inneres Bild derselben Wohlbestehen und Dasein habe, so ließe sich dies wohl schwerlich in der Wirklichkeit nachweisen, wenigstens nicht dort, wo ein Schneider als Schulmeister auf seinem Tische wie auf einem Throne sitze und die Schulkinder unter ihm ihr Abisse und ihre Hauptsumme aller Lehrer hersingen, und dort, wo ein alter Holzmacher in dunkler eingerußter Stube im Winter die Erklärung des kleinen lutherischen Katechismus wie seine Keile zum Holzspalten zubeilt, hier und so weiter wäre doch wohl von einem geistigen Odem und Wesen und Leben nicht die Rede, aber ja, hier ist eben recht davon die Rede, wie könnte sonst hier der Blinde dem Lahmen den Weg zeigen und der Verkrüppelte dem Schwachen auf die Beine helfen? Einzig die Kindes- und Knabennahrung, der Kindes- und Knabenglaube, die Kindeseinfalt, welche hofft und glaubt, dass ihr Schulmeister, eben weil er nun Schulmeister heißt und ist, darum auch das äußerlich getrennte innerlich geistig einen, das Tote beleben und dem Leben Bedeutung geben könne. Diese Ahnung, und sei sie so nebelgrau, ja so umnachtet, als sie nur wolle, diese ist es einzig, wodurch der Schulmeister das wirkt, was er wirkt. Diese Ahnung und jener Glaube sind die allbelebende Luft, wodurch die Steine, die er seinen Kindern zum Essen reicht, ihnen zur Speise, wenn auch nicht für Kopf, doch fürs Herz werden. Diese Ahnung, Hoffnung und Sehnsucht ist es, dieser alles belebende Geist und Odem, der, wenn er auch innerhalb vier rauchiger Wände weht, dem Schulknaben seine Schule so lieb macht. Der Geist, der echte Geist der Schule, kommt wie der Geist Jesu und Gottes nicht durch äußerliche Gebärde, und so machen es auch luftige Schulstuben als solche nicht, wenn der Luftzug und Wind das höhere geistige Leben, den höheren Lebenshauch daraus verweht hat. Klare, helle Schulzimmer sind ein hohes, köstliches Geschenk und des täglichen Dankes des Lehrers und der Schüler wert, aber sie als solche machen es noch nicht. Luthers Worte, Fasten und leiblich sich bereiten ist wohl eine feine äußerliche Zucht, aber der ist recht würdig und wohlgeschickt, der den Glauben und das Vertrauen hat, finden auch hier ihre Anwendung. Der Glaube und das Vertrauen, die Hoffnung und das Ahnen, mit welchen das Kind in die Schule tritt, die schaffen alles, die bewirken in den oben bezeichneten Schulen Riesenhaftes, denn das Kind tritt mit dem kindlichen Glauben, der stillen Hoffnung und der dunklen Ahnung in die Schule. Hier wird dich etwas gelehrt, was außer der Schule du nicht lernen kannst, hier bekommst du Nahrung für deinen Geist und Gemüt, außer ihr nur Nahrung für Körper und Leib, hier, so lebt es buchstäblich der Hoffnung und Ahnung nach in dem Kinde, hier Nahrung, Speise und Trank, die Hunger und Durst löschen, dort Speise und Trank, nach deren Genuss du immer von neuem wieder hungerst und dürstest. Mit diesem Glauben hört es auch das gewöhnliche Wort, die gewöhnliche Rede in dem Munde des Mannes, der ihm, dem Kinde, dem Knaben, Schulmeister ist. Hat die Rede und das Wort auch keinen hohen geistigen Sinn, so findet ihn doch des Kindes Glaube darin, und die hohe geistige Verdauungskraft des Kindes zieht Nahrung aus Holz und Stroh. Wenn nun schon der Schneider und Holzhauer oder Weber dann, wenn er lehrt, aufhört für das Kind Schneider, Holzhauer und Weber zu sein, sondern ihm wird, was er heißt, Schulmeister, wie viel mehr da, wo der Schullehrer in Dorf oder Stadt, er heiße nun Organist, Kantor oder Rektor, wahrhaft Schulmeister ist oder war, fragt aber auch da jedes echte Schulkind, es frage jeder sich selbst, der ein echtes Schulkind war in Dorf oder Stadt, mit welchem Gefühle er sich da dem Schulhause näherte und noch mehr, mit welchem er in die Schulstube eintrat, wie es ihm immer war, und wie er sich jeden Tag mehr oder minder bewusst war, als träte er in eine höhere geistige Welt. Wie wäre es sonst möglich, dass die kaum zur Schule geführten Kinder während einer ganzen Woche einen Hauptspruch aus der sonntäglichen Predigt, zum Beispiel, trachtet am ersten nach dem Reiche Gottes, jeden Tag länger als eine Viertelstunde ohne Ermüden und im Gefühle erhöhten Lebens vor- und nachsprechen konnten, und wie wäre es sonst wohl möglich, dass so bilderreiche und fremdbildierige Lieder wie, es kostet viel ein Christ zu sein und schwing dich auf, mein Herz und Geist mit Lust und mit wahrhaft innerer Erhebung und lebendigem Ergreifen ins Leben nicht nur von jedem Schüler während einer ganzen Woche teil- und abschnittweise täglich gesungen, sogar angeeignet, oder wie man es äußerlich nennt, auswendig gelernt werden konnten, und dies frühe, nicht in dem reifern, sondern in dem mittleren Knabenalter so auswendig gelernt werden konnten, dass Jüngling und Mann in den Stürmen und im Drange des Lebens darauf wie auf einem Felsrollen und an demselben wie an einem Baume sich erheben konnte. Man stelle hier nichts den etwaigen Mutwillen der Knaben in den Schulen als Widerspruch entgegen. Eben durch die Wirkung der Schule, durch die erhöhte innere geistige Kraft und den erreichten Zweck der Schule, die Nährung derselben, fühlt sich der Knabe freier und bewegt sich freier, kopfhängend, lebensträge soll der echte Schulknabe nicht sein, sondern geistes- und lebensfrisch, geist- und körperkräftig. Darum denkt sich auch der eigentlich mutwillige Schulknabe, seinem gesunden Lebensmute froh nachgebend, wohl jemals kaum eine nachteilige Folge davon in Beziehung auf das äußere Leben. Es ist höchst falsch, wenn wir glauben, die innenwirkende, belebende, vereinende, intensive Kraft des Menschen nehme mit den Jahren und dessen Ausbildung zu. Die innenwirkende, belebende, einende Kraft nimmt ab, während die ausdehnende, herauswirkende, gestaltende, vermannigfachende, extensive Kraft zunimmt. Das Gefühl und Bewusstsein der letzteren, der ausdehnenden, gestaltenden Kraft in dem Menschen vernichtet leider so leicht und so häufig die Ehr- und Anerkenntnis der früher dagewesenen innenwirkenden, belebenden, einenden Kraft. Dies und die Verwechslung beider im Wesen und in der Erscheinung führt uns im Leben die großen Missgriffe im Schulwesen und in der Kinderführung entgegen, denen wir so häufig begegnen, und nimmt dem Leben eines jeden selbst seinen echten Grund und Boden. Wir trauen jetzt der innenwirkenden und einenden Kindes- und frühen Knabenkraft zu wenig zu, muten ihr als einer geistig belebenden zu wenig an, darum leistet sie auch in dem späteren Knabenalter so wenig. Denn der nicht gebrauchte Innenkraft macht selbst die innere Kraft schwinden. Oder wir spielen mit der an den Kindern hervorkommenden, an ihnen bemerkten Kraft, darum geht es uns mit ihnen auch wie mit einem Magnet, den man untätig, ohne ihm etwas zu tragen zu geben, hängen oder wohl gar liegen lässt oder mit dessen magnetischen Wirkungen man ein regel- und gesetzloses Spiel treibt, in beiden Fällen vermindert und verliert sich die Kraft, soll er sie nun später zeigen, so ist er Kraft. Bleibt er wirkungslos, so jene Kinder, will man ihnen später physisch und moralisch etwas zu tragen geben, so zeigen sie sich als Schwächlinge. Möchten wir zur rechten Beurteilung und Würdigung der belebenden Kindes- und Knabenkraft nie vergessen, was einer unserer größten Deutschen sagte, dass es ein größerer Schritt sei von einem Säuglinge bis zu einem sprechenden Kinde, als von einem Schulknaben zu einem Newton. Sind also die Schritte nach der Kindheit hinauf größer, so muss auch die Kraft höher sein, dies sollten wir erwägen, die spätere Ausdehnung, Mannigfaltigkeit, Einzeln- und Gestaltetheit der Manneserkenntnis und Einsicht, Extensivität derselben, verdunkelt und vernichtet den Blick auf und in die frühere Einheit, Einigung und Belebung, Intensivität, der Menschenkraft, also der Geist ist es einzig, der die Schule zur Schule, die Stube zur Schulstube macht. Nicht die noch größere Zergliederung und Vereinzelung schon des Einzelnen an sich, welches ja gar keine Grenze kennt und immer wieder einen neuen Grund der Zergliederung und Vereinzelung aufstellt, sondern die Einigung des Einzelnen und Geteilten durch Beachtung, Anschauung und Erkenntnis des Geistes, des einenden Geistes, der in allem Einzelnen und aller Mannigfaltigkeit lebt, dies ist es, was die Schule zur Schule macht, vergesst es nie. Das Lehren und Mitteilen einer Mannigfaltigkeit und Vielheit als solcher macht nicht die Schule zur Schule, sondern nur das Hervortreten machen des ewig lebendig einen, das in allen Dingen ist. Weil dies aber jetzt so häufig vergessen und hintenangesetzt wird, so gibt es jetzt so viele Schullehrer und so wenig Schulmeister, so viele Lehranstalten, aber so höchst wenig Schulanstalten. Mag man nun wohl auch nicht wissen, wenigstens sich nicht klar und bestimmt genug ausgesprochen haben und noch aussprechen, welcher Geist eigentlich in echten Schulanstalten wehte und auch wohl noch hier und da wehet, welcher Geist und welcher Odem Schulen eigentlich beleben soll. Es mag ihn auch wohl der echte, treue Schulmeister in der Einfachheit seines Berufes selbst nicht erkannt, sich ihn nicht genannt und ausgesprochen haben, denselben auch jetzt in der Treue seines Berufes, in dem Durchdrungensein von demselben selbst nicht erkennen, sich ihn selbst nicht nennen und aussprechen, darum aber schwand er auch so leicht und schnell und schwindet immer mehr. Wir sehen, auch hier bestätigt sich uns leider, was zu unserem schmerzlichen Trauern uns so oft im Leben begegnet, auch das höchste, köstlichste Gut geht dem Menschen verloren, wenn er nichts weiß und nicht kennt, was er besitzt, wenn er sich dessen nicht bewusst wird, und es so mit Bewusstsein, Freiheit und Selbstbestimmung festhält und aus sich mit Bewusstsein, Freiheit und Selbstwahl darstellt. Die Kindesahnung und Hoffnung, der Kindesglaube und Kindessinn des Menschen zeigt wohl den Weg, aber das Bewusstsein, die Einsicht und Selbstbestimmung des Menschen soll ihn in Klarheit und Ausdauer festhalten. Denn der Mensch ist zum Bewusstsein und zu einem Handeln mit Freiheit und Selbstwahl bestimmt. Weiter tritt bei lebendiger Vorführung dessen, was Schule ist und sein soll, die Wahrheit entgegen, dass der Gegenstand, in welchem der Knabe, der Mensch, unterrichtet werden soll, zugleich auch der ist, über welchen er unterrichtet werden soll. Sonst bleibt der Unterricht und das Lernen ein gedankenloses Spiel und ohne Wirkung auf Kopf und Herz, Geist und Gemüt. Durch das Gesagte sind nun zugleich die Fragen beantwortet, wenigstens leicht und klar aus demselben und durch dasselbe zu beantworten, sollen Schulen, und warum sollen Schulen und Unterricht sein, was und wie sollen sie sein, wir sollen als geistig-körperliche Wesen denkend, bewusst, vernünftig, vernehmend, die mit Selbstwissen fühlend und empfindend, und zu besonnen handelnde Menschen werden, Wir sollen zuerst trachten nach Ausbildung unserer Kraft, unseres Geistes als eines von Gott empfangenen, nach Darstellung des Göttlichen im Leben, wissend, dass dann auch alles Irdische sein Recht und seine Befriedigung erhalte. Wir sollen zunehmen an Weisheit und Verstand bei Gott und den Menschen, in menschlichen und göttlichen Dingen. Wir sollen wissen, dass wir sind und sein sollen, in dem, das unseres Vaters ist. Wir sollen wissen, dass wir und alle Dinge der irdischen Erscheinung, dem irdischen Dasein nach ein Tempel des lebendigen Gottes sind. Wir sollen wissen, dass wir vollkommen sein sollen, wie unser Vater im Himmel, und diesem Wissen gemäß und getreu sollen wir handeln und wirken. Dahin soll uns die Schule führen, darum sollen Schule und Unterricht sein, darum sollen sie diesem Zwecke gemäß beschaffen sein. Was soll nun die Schule lehren? Worin soll der Mensch, der Knabe als Schüler unterrichtet werden? Nur die Betrachtung dessen, was die Entwicklung des Menschen auf der Knabenstufe, als Knabe und Schüler, ist und fordert, kann zur Beantwortung dieser Frage führen. Die Kenntnis dieser Forderung und dieses Seins geht aber nur aus des Menschen Erscheinen als Knabe hervor. Was ist nun nach diesem Erscheinen, nach dieser Art und Weise seines Erscheinens das, worin der Knabe unterrichtet werden soll? Das Leben und die Erscheinung des Menschen als beginnenden Knaben zeigt zuerst ein lebendiges Durchdrungensein von einem eigenen geistigen Selbst, und zeigt die dunkle Ahnung des bedingt, des hervorgegangen, und des Abhängigseins dieses geistigen Selbstes von, aus und durch ein höheres und höchstes Sein und Wesen, in welchem auch das Dasein aller Dinge bedingt ist, aus dem alle Dinge hervorgegangen und von dem alle Dinge abhängig sind. Das Leben und die Erscheinung des Menschen als Knaben zeigt ein lebendiges Fühlen und Ahnen eines lebendigen, belebenden Odens und Wehens, in dem und durch das alle Dinge leben, von dem alle Dinge unsichtbar umgeben sind, wie der Fisch vom Wasser und der Mensch und alle Geschöpfe von der klaren, reinen Luft. Der Mensch als Knabe und beginnender Schüler erscheint wahrnehmend sein geistiges Wesen, ahnend Gott und das geistige Wesen aller Dinge. Er erscheint in und mit dem Streben, jene Wahrnehmung sich immer mehr aufzuklären und die Ahnung zu bestätigen. Der Mensch als Knabe tritt der in sich und durch sich ihm gegenüberstehenden Außenwelt mit der Ahnung und Hoffnung und mit dem Glauben gegenüber, dass auch in ihr und über ihr ein ähnlicher Geist wie in ihm und über ihm lebe, dass auch sie ein ähnlicher Geist wie ihn durchdringe, und es treibt ihn ein inniges, unwiderstehliches, mit jedem neuen Frühlinge und neuen Herbste, mit jedem neuen, frischen Morgen und stillen Abende, mit jedem friedlichen, festlichen Tage wiederkehrendes Sehnen, sich dieses allwaltenden Geistes bewusst zu werden, sich ihn gleichsam anzueignen. Die Außenwelt tritt dem Menschen auf der Knabenstufe mit dem zweifachen Ausdruck entgegen, einmal bedingt und hervorgegangen durch Menschenforderung, Menschenkraft nach dem Willen und der Vorschrift des Menschen, oder aber bedingt und hervorgegangen nach der Forderung der in der Natur wirkenden Kraft. Zwischen dieser Außen-, der Gestaltungs- und Körperwelt und der Innen-, der Gemüts- und Geisteswelt tritt, ursprünglich mit beiden als eins erscheinend und sich nach und nach von beiden als selbstendig loswindend, beide Welten aber eben dadurch verknüpfend, die Sprache auf. So sind Gemüt und Außenwelt, hier zunächst Natur, und dass sie beide vermitteln verknüpfende, Sprache die Angelpunkte des Knabenlebens, so wie sie auch schon die Angelpunkte des gesamten Menschengeschlechtes auf der ersten Stufe seiner Mündigwerdung, wie die heiligen Bücher zeigen, waren. Durch sie soll die Schule und der Unterricht den Knaben zu der dreifachen, in sich aber einigen Erkenntnis führen, zur Erkenntnis seiner selbst in allen Beziehungen und so zur Erkenntnis des Menschen überhaupt, seinem Wesen und seinen Verhältnissen nach, zur Erkenntnis Gottes, der ewigen Bedingung, des ewigen Grundes und der ewigen Quelle seines Wesens und des Wesens aller Dinge und zur Erkenntnis der Natur und Außenwelt, als hervorgegangen aus dem ewig Geistigen und durch dasselbe bedingt. Der Unterricht und die Schule soll den Menschen zu einem mit jener dreifachen, in sich einigen Erkenntnis ganz in Übereinstimmung stehenden Leben und Handeln führen. Die Schule und der Unterricht soll den Menschen als Knaben durch jene dreifache in sich einige Erkenntnis von der Neigung zum Willen, von der Willenstätigkeit zur Willensfestigkeit, und so stetig fortschreitend zur Erreichung seiner Bestimmung, seines Berufes, zur Erreichung seiner irdischen Vollendung führen. Das Streben, die Ahnung von dem ursprünglich eins gewesen sein des wahrgenommenen eigenen geistigen Selbstes, des Menschengeistes, mit Gott, zum klaren Bewusstsein zu erheben, und in der sich darauf gründenden Einigung mit Gott zu sein, und in dieser Einigung mit Gott in jeder Lage und in jedem Verhältnisse des Lebens ungetrübt und ungeschwächt fortzuleben, das ist Religion. Religion ist nicht ein stehendes, sondern ein wenig fortgehendes Streben und eben dadurch ein ewig bestehendes, das Beleben, Befestigen, das Aufklären der Wahrnehmung eines geistigen Selbstes, der Seele, des Geistes und Gemütes, als Röntgen, bedingt durch und hervorgegangen aus Gott, das Erkennen machen der Eigenschaften und des Wesens der Seele, des Geistes und Gemütes, in und durch Gott bedingt, das Einsehen machen des notwendigen Wesens und Wirkens Gottes, das Einsehen machen des Verhältnisses Gottes zu den Menschen, wie es sich laut kundtut in dem eigenen Gemüte und Leben eines jeden, im Leben an sich, und sich besonders im Leben und in der Entwicklungsgeschichte der Menschheit, wie sie uns die heiligen Bücher aufbewahrt haben, kundgetan und geoffenbart hat, und diese Erkenntnis angewandt aufs Leben an sich, und besonders auf das eigene und in dem eigenen Leben eines jeden, angewandt zur Fortentwicklung und Fortbildung der Menschheit, zur Darstellung des Göttlichen im Menschlichen und so angewandt zum Erkennen und Erfüllen der Pflichten des Menschen, dessen, was der Mensch seinem Wesen nach zu pflegen habe, die Darlegung und Nachweisung der Mittel und Wege, dem Streben in wahrer Einigung mit Gott fortzuleben, oder, ist sie gestört, solche wiederherzustellen, Genüge zu leisten. Dies ist Religionsunterricht. Darum setzt Religionsunterricht immer schon in einer gewissen Beziehung Religion voraus, so andeutend sie auch sein möge. Der Religionsunterricht kann nur insoweit und in die Masse fruchtbar, ins Leben eingreifend und auf dasselbe wirkend sein, als er wahre, wenn auch noch so formlose, unbestimmte und unbewusste Religion im Gemüte des Menschen schon vorfindet. Wenn es möglich wäre, dass ein Mensch ohne Religion sein könnte, so würde es auch unmöglich sein, ihm Religion beizubringen. Dies sollten die leichtsinnigen Eltern bedenken, die ihr Kind bis zur Schülerstufe heraufwachsen lassen, ohne dem Religiösen seines Gemütes die leiseste Nahrung zu geben, die Erkenntnis und Einsicht in das Wesen der Religion, so einfach, so in dem Wesen des Menschen selbst liegend, und so eins mit dem Menschen sie auch ist, erscheint darum doch so selten und schwierig rein, weil der Mensch als zugleich körperlich und im Raume lebend dem Einsgewesensein immer eine Teilung voraussetzt und unterlegt, aber Gott und Geistiges, sich in Ewigkeit aus sich entwickelnd, bleibt ewig das eine Ungeteilte in sich, eben weil es geistig ist, und weil der Mensch dem Begriffe der Einigung sogleich in sich, so dunkel es auch immer sein mag, den Begriff der räumlichen oder zeitigen Vereinigung unterlegt, allein ebenso wenig, als ein echtes Einsgewesensein eine Teilung vorausgehend setzt, ja diese schlechterdings ausschließt, ebenso wenig fordert und bedingt Einigung räumliche und zeitige Verknüpfung, 1a schließt auch diese schlechterdings aus. Im Kreise der menschlichen Erfahrung und Anschauung finden sich dies darstellende und klarmachende Erfahrungen weit mehr, als dazu nötig sind, denn die Idee, der lebendig gestaltete Gedanke, welchen der Mensch in irgendeinem Werke außer sich hinstellt, war ja unmittelbar eins mit seinem Wesen, ja trägt die sprechende Persönlichkeit und Eigentümlichkeit dieses Menschen an sich. Dieser Gedanke gehört in dieser eigentümlichen Form nur diesem Menschen an und könnte, würde er sich seiner in der ihm gegebenen Gestalt bewusst werden, zu der Gesamtheit des Denkens des ihn gedacht habenden Menschen zurückkehren, das ist, er würde sich von seinem Verhältnisse zu der Gesamtheit des Denkens dieses Menschen Rechenschaft geben, er würde im Bewusstsein dieses seines Verhältnisses sich weiter aus- und fortbilden und so nach zu einer Ahnung des Gesamtdenkens dieses ihn gedacht habenden Menschen sich erheben können. Ja, er würde sich sogar wenigstens zu einer dunklen Ahnung des Grundgedankens des ihn gedacht habenden Menschen erheben können, denn jeder Mensch hat eigentlich nur einen einzigen, ihm ganz besonders und vorwaltend eigentümlich angehörigen, eigenen Gedanken, gleichsam einen Grundgedanken seines ganzen Wesens, den Grundton seines Lebensstückes, den er nur durch tausend andere Gedanken, durch all sein Tun klar zu machen und darzustellen strebt. Und dennoch ist der Mensch durch Darstellung jenes lebendigen gestalteten Gedankens und durch alle die in allen Gestalten und Formen außer sich dargestellten Gedanken in sich keineswegs in irgendeiner Beziehung weniger geworden. Und obgleich dieser Gedanke nun außer dem Menschen hingestellt erscheint, so wird ihn doch der Denkende gern und immer als den Seinen erkennen und immer für dessen Aus- und Fortbildung wirken. Der Denkende und das Gedachte, würde es sich seiner selbst bewusst, müssen beide immer von der Wahrheit des früher Einsgewesenseins lebendig durchdrungen sein, und dennoch ist das Gedachte nicht das Denkende selbst, obgleich dem Wesen nach eins und einig, so das Verhältnis des menschlichen Geistes zu Gott. Ein Vater hat einen oder viele Söhne, jeder ist ein selbständiges, sich bewusstes Wesen, aber wer kann widersprechen oder leugnen, dass nicht jeder Sohn das Wesen des Vaters in Eigentümlichkeit ausspricht? Jeder Sohn trägt das Wesen des Vaters ganz, aber in Eigentümlichkeit, auf eine ihm eigentümliche, in diesem Falle durch das Leben und Sein der Mutter abgeänderte Weise in sich. Dennoch ist durch dieses selbständige Dasein des Sohnes keine Teilung in dem Vater geschehen. Der väterliche Geist, das väterliche Gemüt, das väterliche Leben ist dadurch, dass es den Söhnen Leben und Dasein gab, nicht geteilt und nicht weniger geworden. Der Sohn und jeder der Söhne ist bis ins Kleinste und Eigentümlichste hin der Vater, nur wieder in neuer Eigentümlichkeit, ja Söhne eines und desselben Vaters, gleicher Eltern, gleichen sich selbst in Gesinnung, Rede, Ton und Bewegung, so dass wohl einer in vielen Beziehungen ganz an die Stelle des anderen, die neue kleine Eigentümlichkeit ungerechnet, gesetzt werden kann, und dennoch ist keiner ein Teil des anderen, jeder ist ganz, keiner ist ein besonderer Teil des Vaters. Wie sie ganz und ungeteilt sind, ist auch noch der Vater ganz und ungeteilt. Würden wir Menschliches menschlich klar anschauen, so würden wir Göttliches ahnen, ja erkennen. Ebenso wenig setzt auch Einigung ein räumliches, zeitiges, materielles Verknüpftsein voraus. Kann der denkende, empfindende Mensch nicht mit seinen Freunden und Geliebten einig sein, ja mit ihnen in Einigung handeln, obgleich durch Länder und Meere von ihnen getrennt, kann der menschliche Geist sich nicht in Einigung fühlen. Und fühlt er sich nicht in Einigung mit Menschen, von denen er nur hörte, die er nie sah und sehen wird, und handelt er nicht mit denselben in Einigung, kann der Mensch, der menschliche Geist sich nicht in Einigung fühlen mit Menschengeistern, die Jahrtausende früher daseinend waren, oder Jahrtausende später als Einzelwesen auf der Erde, oder sonst im Raume daseinend sein werden, und mit diesen in Einigung wirken, was die Menschen im Gebiete seiner Wahrnehmungen leitend und leuchtend sein könnte, das verschmäht er, darum tappt er aber auch dann so ohne Leiter und Licht, wo er beide zum Hinauf- oder Hinabsteigen und zum Wandeln im Gebiete des reinen Geistigen, des Außerzeitlichen und Außerräumlichen, im Gebiete des Göttlichen so sehr bedarf. Es ist und bleibt ewig wahr, in den reinen und klaren menschlichen, besonders elterlichen und geistig-menschlichen Verhältnissen spiegelt sich göttlich-menschliches ab, und durch jene reinen Verhältnisse des Menschen zum Menschen erkennen wir diese Verhältnisse Gottes zum Menschen und des Menschen zu Gott, gelangen wir zum Sehen und Anschauen derselben, erkennt der Mensch mit Bewusstsein und Klarheit das Hervorgegangensein seines geistigen Selbstes aus Gott, das in Gott und aus Gott geboren sein, das ursprünglich eins gewesen sein desselben mit Gott und seine dadurch notwendig bedingte, stete Abhängigkeit, aber auch stetig und ununterbrochen fortgehende Gemeinschaft mit Gott, erkennt er in dieser ewig notwendigen, bedingten Abhängigkeit seines Selbstes von Gott, in der Klarheit dieser Erkenntnis, in der Lebendigkeit und Stetigkeit eines Handelns danach, also in einem mit dieser Erkenntnis und Überzeugung in völliger Einigung stehenden Leben sein Heil, seinen Frieden, seine Freude, seine Bestimmung, sein Leben, das echte und einzig wahre Leben an sich und den Grund seines Daseins, so erkennt er in wahrer und wahrhaft menschlicher Sprache in Gott seinen Vater, erkennt er sich als Kind Gottes, handelt und lebt er dieser Erkenntnis gemäß, so ist dies Christus, Religion, Religion Jesu. Darum ist ein rein irdisches, menschlich-kindliches Verhältnis, Denken und Handeln, wie es von Jesu heißt, er war seinen Eltern untertan, darum ist ein echt väterliches und mütterliches, elterliches Verhältnis, Denken und Handeln, welches in dem Kinde das noch unerkannte und unentwickelte Göttliche ehrt, achtet und anerkennt, wie es von Maria heißt, und sie bewegte, beachtete, bedachte alle diese Worte im Herzen, darum sind rein menschliche, elterliche und kindliche Verhältnisse der Schlüssel, die erste Bedingung zu jenem himmlisch-göttlichen, väterlichen und kindlichen Verhältnis und Leben, zur Darstellung eines echten Christuslebens, Sinnes und Handelns in sich und durch sich. Darum ist die Durchdringung der rein geistig-menschlichen, der wahrhaft väterlichen, kindlichen, der echt elterlichen Verhältnisse der einzige Schlüssel zum Erkennen, Einsehen und Ahnen der göttlich-menschlichen Verhältnisse, der Verhältnisse Gottes zu den Menschen, der Menschen zu Gott, nur ganz in dem Maße, als wir die rein geistigen, innerlich-menschlichen Verhältnisse ganz durchdringen, ihnen ganz im Leben und bis ins Kleinste hingetreu leben, werden wir zum vollen Daten erkennen und Einsehen der göttlich-menschlichen Verhältnisse gelangen, werden so tief, lebendig und wahr sie ahnen, dass jede Sehnsucht unseres ganzen Wesens dadurch befriedigt wird, wenigstens seine volle Deutung erhält und aus einem ewig unerfüllten Sehnen zu einem sich immer gleich belohnenden Streben wird. Wir kennen noch nicht, ja wir ahnen noch nicht einmal, was uns doch so nahe, was eins mit unserem Leben, mit uns selbst ist, leben nicht einmal der Worterkenntnis und Wortahnung, deren wir uns rühmen, getreu. Dies beweist täglich unser Verfahren gegen unsere Eltern, gegen unsere Kinder, unsere Menschenerziehung. Wir wollen Gottes Kinder sein und werden und sind noch nicht Söhne unserer Väter, unserer Eltern. Gott soll unser Vater sein, und wir sind lange noch nicht Väter unserer Kinder. Wir wollen Göttliches einsehen, und das Menschliche, was uns dahin führt, lassen wir unbeachtet. Das Einsehen und durchdrungen werden und sein von dem göttlich-menschlichen Verhältnis ist der bis ins tausendste Glied fortgehende Segen, welcher auf rein elterlich-kindlichen und kindlich-elterlichen Verhältnissen und einem solchen Leben ruht. Wir setzen der sich in Ewigkeit fortentwickelnden Menschheit äußere Grenzen, schließen sie in äußere Grenzen ein, glauben schon diese Grenzen derselben auch in ihrer irdischen Entwicklung errungen zu haben. Die Menschheit ist uns nun ein totes, stehendes, statt dass sie nur ein in und durch Fortentwicklung und Ausbildung bestehendes ist und nicht ein immer nur von neuem, wie sie nun einmal ist, abzuformendes. Wir kennen unser eigenes Wesen und das Wesen der Menschheit nicht und wollen doch Gott und Jesu erkennen, wir glauben unser eigenes Wesen und das Wesen der Menschheit schon ganz zu kennen, darum erkennen wir Gott und Jesu nicht. Wir trennen Gott und Mensch, Mensch und Jesum, und wollen doch zu Gott und Jesu kommen. Wir erkennen und sehen nicht, dass jede äußere Trennung eine ursprüngliche innere Einigung bedingt und voraussetzt, so klar und zweideutig es uns auch das Wort, der Begriff Trennung sagt, so überschauen wir es doch. Das innige und einige Verhältnis Jesu zu Gott lässt sich menschlich nicht umfassender und erschöpfender, wahrer und entsprechender bezeichnen, als durch das Verhältnis vom Vater zum Sohne, als durch das höchste und innigste Verhältnis, welches der Mensch nur erkennen, einsehen und ahnen kann, welches aber größtenteils nur so äußerlich angeschaut und nicht innig geistig seinem Wesen nach durchdringend beachtet wird, durch das kindliche und väterliche Verhältnis, Sohn, echter, wahrhafter Sohn wird aber das Kind nur dadurch erst, dass er das Wesen des Vaters in sich entwickelt, sich zum Bewusstsein und zur klaren Einsicht bringt, dass er die Gesinnungen, das Wesen und Streben des Vaters den Beweggrund alles seines Denkens und Handelns sein lässt und die Übereinstimmung, Gleichheit im Handeln und Tun mit dem in seiner hohen Würde erkannten Vater für seinen schönsten Beruf, für die Quelle des Friedens und der Freude seines Lebens achtet, so das reine, echte und hohe, aber wahrhaft menschliche Verhältnis des Sohnes zum Vater, das Verhältnis des wahren, echten Sohnes zum wahren, echten Vater, das Wort, der Name Sohn setzt allemal ein Bewusstsein, da, wo es in seiner ganzen Bedeutung gebraucht wird, ein schon bewusst geworden sein, ein Teilen der Gesinnungen und des Strebens des Vaters, eine völlige, wesentliche, innerliche, geistige Übereinstimmung des Sohnes und Vaters voraus. Natürlich findet dieses Verhältnis zunächst bei dem ältesten, erstgeborenen Sohne statt, sollte natürlich bei diesem zuerst stattfinden, währenddem alle seine jüngeren Brüder noch Kinder sind, ist er der einzige, der erstgeborene Sohn. Jesus ist Gottes eingeborener Sohn, er ist Gottes lieber Sohn, denn er ist unter allen Mensch- und Erdgeborenen, unter allen Himmelsgeborenen der Erste, der von seinem kindlichen Verhältnisse zu Gott, von Gottes väterlichem Verhältnisse zu ihm in seiner Erkenntnis und Einsicht, in seinem Denken, Gesinnungen und Handeln gleich tief und gleich lebendig durchdrungen war, darum ist er Gottes Erstgeborener, der Erstgeborene aller Geschöpfe, der oft wiederholte Ausspruch Jesu, glaubt an mich, würdet ihr an mich glauben, sagt darum, würdet ihr ahnen, erkennen, einsehen, vernehmen, dass das Höchste, was der Mensch, als erschienenes Göttliches auf der Erde nur erkennen, einsehen und wahrnehmen kann, sein Hervorgegangensein aus Gott und so sein stetes Bedingtsein durch, sein Abhängigsein von Gott, sich in mir, in meinem Leben, Denken, in meinen Gesinnungen gleich klar und gleich lebendig ausspricht, würdet ihr so durch mich, durch mein Leben, mein Denken, meine Gesinnungen, mein Handeln, mein Tun und meine Rede zu der Ahnung, Erkenntnis, Einsicht und Wahrnehmung kommen, dass jeder Mensch sich zu dieser Einsicht, zu diesem Bewusstsein, welches der Mensch nicht höher, reiner und genügender als durch das Verhältnis von Vater und Sohn bezeichnen kann, erheben und demselben gemäß leben soll, so würdet ihr euch auch zum wahren Leben erheben, ihr würdet so wahrhaft und ewig leben, wie Gott und ich selbst ewig leben, ihr würdet so durch mich das wahrhaft ewige Leben empfangen, ich würde euch das wahrhaft ewige Leben geben. Dieses anerkannt und zur Darstellung eines rein menschlichen Lebens angewandt ist christliche Religion. Christus und christliche Religion ist die ewige Überzeugung von der Wahrheit dessen, was Jesus von sich aussprach und ein dieser Überzeugung getreues, festes, ausdauerndes Handeln, ist die Überzeugung, dass die Wahrheit der von Jesu ausgesprochenen Erkenntnis jedem Menschen überall, wo er sich auch mit seinen geistigen suchenden, prüfenden, forschenden, fragenden Augen hinwende, entgegentrete, dass diese eine Wahrheit, dieser eine Geist ihm überall entgegentrete, wohin er sich auch wende, und dass, wenn des Menschen geistiges Auge diese eine göttliche Wahrheit, diesen einen göttlichen Geist überall in aller Mannigfaltigkeit schaue und erkenne, aus diesem Geiste ihm dann der Trost, der Beistand hervorgehen würde, welchen er bei der Darstellung jener Wahrheit in einer Welt, wo die Ausbildung des Innern, geistigen Auges noch so sehr gegen die Ausbildung des äußern, sinnlichen Auges, die Erkenntnis und die Ausbildung des inneren Menschen noch so sehr gegen die Kenntnis und Ausbildung des äußern zurücktrete, dass er dann zu der höchsten Erkenntnis nicht allein der Menschen, sondern aller Erschaffenen, deha aus der Einheit als Einzelheit hervorgegangener Wesen sich erheben könne, zu der Erkenntnis der Wahrheit, dass Unendliches im Endlichen, Ewiges im Zeitlichen, Himmlisches im Irdischen, Lebendiges im Toten, Göttliches im Menschen sich darstelle. Christus und christliche Religion ist darum die klare, von jedem Truge ferne, in sich selbst fest und ewig gegründete Einsicht und Überzeugung und ein mit dieser Überzeugung und Erkenntnis in völliger Übereinstimmung und in reinem Einklange stehendes Leben und Handeln, dass das Kundtun und die Offenbarung des einigen, ewigen, lebendigen, in sich selbst klaren Seins Gottes, notwendig eben als Offenbarung eine dreifache sein müsse, dass sich Gott kundtue und offenbare in seiner Einheit, als Schöpfer, Erhalter, Regierer, als Vater aller Dinge, dass er sich kundtue und offenbare, kundgetan und geoffenbart habe in einem und durch ein sein ganzes Wesen in sich aufgenommen habendes Wesen, in einem einzigen Wesen höchster Vollkommenheit und Vollendung, und darum seinem Sohne, seinem eingeborenen und erstgeborenen Sohne, dass er sich kundgetan und geoffenbart habe und noch ununterbrochen kundtue und offenbare in aller Mannigfaltigkeit, in allem Erscheinenden, in allem Daseienden, in dem Wirkenden, in dem Leben, in dem Geiste aller Dinge, als dem nur einen Leben und Geiste, Gottes Geiste, und dies immer als der einige und lebendige Gott, wie wir denn zwar menschlich, aber voll tiefer, geistiger Bedeutung mit erschöpfend geistiger Wahrheit sagen, der Geist des Friedens, der Ordnung und der Reinheit dieser Familie spricht sich in jedem einzelnen Dinge sowie in ihrem ganzen Hause aus, wie wir richtig und wahr ahnend sagen, der Geist des Vaters spricht sich in allen Kindern und in der ganzen Familie aus, wie wir mit hoher Schöpferwahrheit sagen, der Geist des Künstlers geht aus allen seinen Werken wie aus jedem einzelnen derselben hervor, ja wie wir voll richtigen Wahrheit Sinnes und Gefühles sagen, er spricht sich lebendig daraus aus, sie, die Christus und christliche Religion, führt die ewige Überzeugung mit sich, dass diese Erkenntnis es ist, welche nicht allein die Menschen, sondern alle Erschaffenen, die aus dem Sein der Einheit Gottes als Daseins, als einzelne hervorgegangene Wesen zur Erkenntnis ihres Seins, zur Erfüllung ihres Berufes, zur Erreichung ihrer Bestimmung führt und dass jedes Einzelwesen, wenn es seine Bestimmung erreichen will, notwendig und unerlässlich seinem Wesen getreu sich nur auf und in dieser drei geeinten Weise, in und als Einheit, in und als Einzelheit und in und als Mannigfaltigkeit, in ewig fortgehender Mannigfaltigkeit sich kundtun und offenbar machen müsse. Diese Wahrheit, die Wahrheit dieser Überzeugung ist der einzige Grund aller Einsicht und Erkenntnis, diese Wahrheit, diese Überzeugung ist der einzige Prüfstein alles Handelns, diese Wahrheit ist der Grund alles Religionsunterrichtes, durch diese Wahrheit, durch die Erkenntnis, Einsicht und Anwendung derselben wird die Natur wahrhaft erkannt als das, was sie ist, als Schrift und Buch Gottes, als Offenbarung Gottes, durch die Erkenntnis dieser Wahrheit bekommt, So wie das Natürliche, so auch das Menschliche, Sprache und alles Lehren und Lernen, alles Wissen und Können erst seine wahre Bedeutung, sein wahres Leben. Durch diese Überzeugung wird das Leben nach allen Seiten und Richtungen hin, in allen seinen Erscheinungen erst zu einem wahrhaft in sich selbst geschlossenen Ganzen, zu einer Einheit in sich. Durch diese Erkenntnis und Überzeugung wird wahre echte Erziehung, Menschenerziehung, einzig erst wahrhaft möglich. Mit der Erkenntnis dieser Wahrheit, mit der Einsicht in das Wesen derselben kommt Licht und Leben, und wenn es Not ist, Trost, Beistand, Hilfe in alle Erscheinungen durch sie bekommt das Leben selbst erst Bedeutung und Zweck. Darum befiehlt Jesus seinen Jüngern, geht hin in alle Welt und lehret alle Völker, reinigt sie und weihet sie ein zur Erkenntnis des Wesens Gottes, des Vaters, Jesu, des Sohnes Gottes und des Heiligen Gottesgeistes zu einem dieser Erkenntnis und Einsicht gemäßen Leben und zu aller daraus notwendig hervorgehenden Einsicht. Deshalb ist die Wahrheit der dreifachen Kundtuung und Offenbarung des einigen Gottes der Grund und Eckstein, der allen Menschen unter allen Zonen genügenden, der von ihnen, wenn auch nur dunkel geahnten sich selbst, wenn auch unbewusst ersehnten Religion, denn sie führt den Menschen in Geist und Wahrheit, in Einsicht und Leben zu Gott und in Gott zurück. Jeder Mensch soll, als aus Gott hervorgegangen, durch Gott bestehend und in Gott lebend, zur Religion Jesu, zur christlichen Religion sich erheben. Darum soll die Schule Christusreligion, christliche Religion unter allem zuerst lehren. Darum soll sie in Christus, in christlicher Religion unter und vor allem zuerst unterrichten. Überall und unter allen Zonen soll die Schule für sie und in ihr unterrichten. Was die Religion sagt und ausspricht, das zeigt die Natur und stellt sie dar. Was die Gottbetrachtung lehrt, bestätigt die Natur. Was aus der Betrachtung des Innern hervorgeht, tut die Betrachtung des Äußern kund. Was die Religion fordert, erfüllt die Natur, denn die Natur sowie alles Daseiende ist Kundtuung, Offenbarung Gottes. Alles Daseiende hat in der Offenbarung Gottes seinen Grund, alles Daseiende hat nur durch das in ihm ruhende Sein seinen Grund und sein Bestehen. Jedes Ding ist göttlicher Natur, göttlichen Wesens, jedes Ding ist deshalb wieder bzw. eine Einheit, wie Gott die Einheit an sich und durch sich ist. Jedes Ding tut darum, weil es, wenn auch nur bzw., doch immer eine Einheit ist, auch sein Wesen nur in und durch eine dreigeeinte Weise, Darstellung und Offenbarung seiner selbst und so nur in und durch stetig fortgehende, also bzw. allseitige Entwicklung kund. Diese Wahrheit ist der Grund aller Naturbetrachtung, Naturerkenntnis und Natureinsicht. Ohne sie findet gar keine echte und wahre, fruchtbringende Naturforschung, Naturkenntnis statt. Ohne sie ist gar keine wahre, zur Einsicht in das Wesen der Natur führende Naturbetrachtung möglich. Nur dem Christen, nur dem Manne und Menschen mit christlichem Sinne, Leben und Streben ist es ausschließend möglich, zur wahren Einsicht und lebendigen Erkenntnis der Natur zu kommen. Nur ein solcher Mann kann echter Naturforscher sein. Nur in dem annähernden Maße ist es dem Menschen möglich, zur wahren Erkenntnis der Natur zu kommen, als er bewusst oder unbewusst, dunkel oder klar auch Christ ist, der durchdrungen ist von der Wahrheit der in allen Dingen wirkenden lebendigen und einen Gotteskraft, als er erfüllt ist von dem einen und lebendigen Gottesgeist, der in allen Dingen ist und dem er selbst unterworfen, durch den die ganze Natur ihr Dasein und Bestehen hat und durch den er imstande ist, diesen einen Geist in der kleinsten Erscheinung und in der Summe aller Naturerscheinungen in seinem Wesen und seiner Einheit zu schauen. Das Verhältnis der Natur zu Gott kann von dem Menschen wahr und klar angeschaut und erkannt werden durch die Anschauung und das Klarmachen des inneren und innersten geistigen Verhältnisses eines echten Menschenkunstwerkes zu seinem darstellenden, es dargestellt habenden Künstler. Untergeordnet kann es angeschaut und erkannt werden bei jedem Menschenwerke in Beziehung auf den es dargestellt habenden, es hervorbringenden Menschen. Allem, was der Geist und das Leben schafft, hervorbringt und darstellt, muss der Geist und das Leben sein Wesen einprägen, einpflanzen, notwendig zur Morgengabe mitgeben, dem müssen Geist und Leben ihr Siegel an allen Teilen des Dargestellten ausprägen. Es kann schlechthin nichts erscheinen, nichts Sichtbares und Wahrnehmbares hervorkommen, welches nicht das Leben und den Geist, das Sein, in sich trage, nicht den Ausdruck des Geistes und Lebens, des Seins an sich trage, durch das es hervorgekommen, dem es sein Dasein verdanke, und dies gilt wie von dem Werke jedes Menschen, vom höchsten Künstler bis zum gemeinsten Handarbeiter, vom sichtbarsten bis zum geistigen und gesteigertsten Menschenwerke, von der bleibendsten bis zur schwindendsten Menschentätigkeit, so von den Werken Gottes, der Natur, der Schöpfung, von allem Gewordenen, aus dem Kunstwerke können die Denk- und Empfindungsvermögen und Gesetze des Menschen überhaupt, sowie der Ausbildungsgrad derselben bei jedem einzelnen schaffenden Menschen von dem strengen, scharfen Blick erkannt werden. So kann der schaffende Gottesgeist aus seinen Werken entwickelt und eingesehen werden. Wir beachten jenes nicht genug bei Menschenwerken, bei Kunstwerken, darum fällt es uns auch so schwer, es in Beziehung auf die Natur, Gottes Werk zu erkennen. Wir legen bei Betrachtung des Menschenkunstwerkes nicht genug das innerste geistige Verhältnis des Künstlers zu demselben zugrunde, schauen ihre Entstehung zu mechanisch äußerlich an, dass sie nämlich, wenn es hohe Kunstwerke, nicht hohle Kunstmasken, Kunstlarven sein sollen, immer eine Darstellung des eigentümlichsten, persönlichsten, innern Lebens des Künstlers sind, doch darum bleibt uns eben der echte Geist des Kunstwerkes wie der Geist der Natur gleich fern, gleich fremd, gleich tot. Wie nun das Werk des Menschen, des Künstlers den Geist und Charakter, das Leben und Sein dieses Menschen in sich trägt und, wie menschlich, aber erschöpfend und höchst sinn- und bedeutungsvoll gesagt wird, atmet, ausatmet, und der es hervorbringende, es hervorgebracht habende Mensch doch des eine und eben dasselbe in sich ungeschwächte und ungeteilte Wesen bleibt, ja jene Kraft sich noch sogar in sich und durch sich so erhöht, so bleibt auch der Geist und das Wesen Gottes, obgleich der Grund und die Quelle alles Daseienden, und obgleich alles Daseiende diesen einen Gottesgeist in sich trägt, um sich verbreitet, ausatmet in sich das eine Wesen, der eine Geist, ungeschwächt und ungeteilt, wie in dem Kunst- und Menschenwerke kein materieller Teil des menschlichen Geistes, seines Künstlers, liegt und doch das Kunstwerk, das reine Kunstwerk den gesamten Geist seines Künstlers in sich trägt, so dass dieser in demselben lebt, sich daraus ausspricht und es denselben wieder aushaucht, ja ihn sogar anderen wieder einhaucht, in denselben weckt, belebt, entwickelt, aus- und fortbildet, wieso der Menschengeist sich zu dem von und durch ihn hervorgebrachten Werke verhält, wie sich der Mensch als Geist zu seinem hervorgebrachten verhält, so verhält sich Gottes Geist, Gott zur Natur und allem Gewordenen, der Geist Gottes ruht in der Natur, lebt, wirkt in der Natur, spricht sich aus der Natur aus, teilt sich durch die Natur mit, bildet in der Natur und durch die Natur sich fort, aber die Natur ist nicht der Leib Gottes, der Geist des Kunstwerkes, der Geist, dem das Kunstwerk sein Dasein verdankt, ist der eine und eben derselbe ungeteilte Geist des Künstlers, aber er lebt und wirkt nun aus dem Künstler gleichsam hervor und ausgegangen, als selbstendiger und doch noch mit dem Künstler einiger Geist in dessen Kunstwerke fort, so lebt der Geist Gottes, hervorgegangen aus Gott, als selbstendiger und doch mit Gott einiger Geist in der Natur, und wirkt in und durch dieselbe, wie die Natur nicht Gottes Leib ist. So wohnt Gott selbst nicht in der Natur wie in einem Hause, aber Gottes Geist wohnt in der Natur, trägt, schützt, pflegt und entwickelt die Natur fort, denn wohnt nicht schon der Geist des Künstlers, doch nur eines Menschengeist, in seinem Werke, trägt, schützt, pflegt und behütet dasselbe hat nicht der Geist des Künstlers einem Steinblock, einem leicht vergänglichen Stücke Leinwand, ja einem geflügelten und flüchtigen, fast erzeugt werdenden schon vergehenden, verhallenden Worte und so allem, nachdem der Künstler Ton, Wort, Zeichen oder Körperkünstler war, fast irdische Unsterblichkeit, dem von ihm dargestellten Kunstwerke die sorglichste, gewählteste Pflege, den zartsinnigsten Schutz, die hohe Achtung der höchsten Menschengeister zur Mitgabe ins Leben mitgegeben. Welcher Mensch könnte nicht den hohen, mächtigen Geist eines reinen Menschenkunstwerks, das gleich dem reinen Blicke des hilflosen Kindes flehende und gebietende eines hohen reinen Menschenkunstwerkes empfinden, und doch ist es immer nur das Werk eines Menschengeistes, und dieser Geist schützt es noch, pflegt es noch, nachdem Zeiten und Räume den Künstler längst und weit trennen, mit einem echten Kunstwerke, welches der geistige Künstler von sich gibt freilich, nicht mit dem mechanischen Machwerke, bei dem der Verfertiger wenig oder nichts dachte, geht es diesem Künstler gerade wie einem Vater, der seinen ihm lieben Sohn entlässt, er gibt ihm segnendes, behütendes, schützendes mit auf den Weg. Dem echten Künstler ist es keineswegs gleichgültig, wer sein Kunstwerk kauft, wie es einem guten Vater nicht gleichgültig ist, in wessen Gesellschaft sein Sohn kommt, aber doch zutrauens- und vertrauensvoll lässt er seinen Sohn in die Welt, denn sein Geist und Streben und Sinn ruht auf und in ihm, sein Charakter lebt und webt ganz daran bis in die kleinsten, feinsten Teile, in jeder Linie, ja in jeder Art der Verknüpfung derselben, und von diesem Geiste und Charakter, welchen der Künstler in sich seinem hohen Wesen und Streben nach kennt, hofft auch er, dass er sein Kunstwerk behüten, es zu Menschen bringen werde, die den gestalteten Geist ins eigene Leben aufnehmen und in demselben wirksam sein lassen und fortbilden werden. Das Kunstwerk steht außer dem Menschen, kein materieller Teil, kein Lebens- und Blutstropfen rollt von dem Menschen in jenem, und doch hegt, trägt, pflegt und schützt es der Mensch. Er entfernt jetzt und sucht für die Zukunft das kleinste Nachteilige von ihm zu entfernen, der Mensch ist und fühlt sich mit seinem Kunstwerke eins, wie viel mehr sollte Gott nicht seine Werke, die Natur tragen, pflegen, und das kleinste Nachteilige von ihr entfernen, denn Gott ist Gott, und der Mensch nur Mensch, dennoch bleibt auch der Künstler, sei er Künstler in welchem Fache er sei, immer selbstendig und wandellos derselbe in sich, gehen auch alle seine Werke unter, so bleibt auch Gott wandellos derselbe, könnte auch die ganze Natur untergehen, ja das Kunst, das Menschenwerk kann wie das Natur, das Gotteswerk äußerlich untergehen und der in demselben ausgedrückte, dargelegte, darin lebende, wirkende Geist besteht doch noch fort und entwickelt sich immer weiter, ja er gestaltet sich nun erst recht frei und offenbart sich recht klar und lebendig. Die Trümmer einer untergegangenen Menschenkunstkraft, wären sie nun das gewaltige Werk riesig kräftiger Einzelnen, oder sind sie das kolossale Werk der kaum noch geahnt, viel weniger geglaubt werdenden Allgewalt innigster Verknüpfung der Mehrheit für einen Zweck, der allen gemein ist, den jeder der Wirkenden für seinen Zweck, auf welcher Stufe der Einsicht dies auch immer sei, ansieht oder einsehen muss. Jene Trümmer sprechen mahnend zu den folgenden schwächern Geschlechtern, und dass sich seines Wesens bewusst zu werden beginnende erhebt sich vertrauensvoll und ermutigt an jenen Zeugen geschwundener, keineswegs nur äußerer Menschenkraft und Menschengröße, so zeugen die kolossalen Reste zertrümmerter Berge und Gebirge die Größe des Gottesgeistes, die Größe Gottes, und auch der Mensch hebt sich ermutigt an ihnen empor, gleichen Geist und gleiche Kraft in sich fühlend, wie an dem gewaltigen Fels sich das schwanke Efeu emporrankt und Kraft und Nahrung nicht allein zu seinem Fortbestehen, sondern auch zu seinem Höherranken daraus saugt, so überall fort und durchgehend die ganz gleichen, lebendigen und tiefen, innern und geistigen Beziehungen vom Menschen zum Kunstwerk und von Gott zur Natur, zerstören barbaren, rohe, gefühl- und sinnlose Menschen das Kunstwerk, ja nur die Spur eines da gewandelt, gewirkt und geschaffen habenden Menschengeistes, so trauert der edle, der menschlich fühlende Mensch, ja fast noch mehr als sei einem gewöhnlichen lebendigen Naturwesen sein Leben vernichtet, trägt aber auch nicht schon das Menschenwerk selbstendige Fortbildung des in ihm liegenden Geistes und Gedankens mit sich der Charakterausdruck eines Kunstwerkes, kann er nicht auf ganze Geschlechter wirken, sie erheben oder auch sie entwürdigen und dies sind doch nur Menschenwerke, die dies bewirken, was können, werden und müssen nun Gottes Werke tun, was muss die Natur, Gottes Werk, dem Menschen sein wir beeifern uns, den Geist, das Leben und Streben und so weiter von Menschenwerken kennenzulernen, wir studieren Menschenwerke und mit Recht, der unentwickeltere, reifende Mensch soll an der Entwicklung gereifterer Menschen emporwachsen, wie viel mehr sollen wir nun aber Gottes Werk, die Natur, zu erkennen, die Gegenstände der Natur ihrem Leben, ihrer Bedeutung und so Gottes Geist nach kennenzulernen uns bemühen, und dazu sollten wir uns auch schon dadurch hingewiesen, schon dadurch aufgefordert fühlen, dass echte Menschenkunstwerke, Menschenwerke, aus denen sich der reine Geist des Menschen, der Geist Gottes, rein ausspricht, nicht für jeden und in jedem Verhältnisse leicht und in jedem Augenblicke sogleich zu haben sind, während der Mensch überall von reinen Gotteswerken, von Naturwerken, aus welchem sich der reine Geist Gottes rein ausspricht, sich umgeben findet. Überdies können wir zwar durch und im Menschengeiste auch Gottes Geist finden und erkennen, aber es ist schwer, in jedem einzelnen Falle das Allgemeinmenschliche von dem besonderen Menschlichen zu unterscheiden, schwer ist zu unterscheiden, welches von beiden hier das Übergewicht hat und welches zu jeder Zeit das eigentlich Wirkende ist, doch hier bei den reinen Naturwerken ist das rein Natürliche bei weitem im Übergewicht, das besondere Naturwesen tritt vor dem Allgemeinen bei weitem zurück, Und so tritt nun in der Natur nicht nur Gottes reiner Geist reiner und klarer als in dem Menschenleben hervor, sondern der Mensch schaut noch überdies in diesem in der Natur sich rein aussprechenden Gottesgeiste das Wesen, die Würde und Hoheit des Menschen, wie in einem klaren Spiegel in seiner ganzen Klarheit, Reinheit und Ursprünglichkeit. Allein keineswegs sieht der Mensch in der Natur nur im Allgemeinen, wie schon früher angedeutet worden, sondern er sieht sogar darin wie in einer anschaulichen, aber lebendigen, nicht die Begriffe aussprechenden, sondern die Sache, das Verhältnis rein selbst darstellenden Schrift, wie in einem Bilde, sein Streben, seine Bestimmung, seinen Beruf, die notwendigen Bedingungen und notwendigen Erscheinungen des Gehinderten und des vollendeten Erreichens desselben, so dass der Mensch diesen stillen, in sich sichern, gewissen, außer sich klaren, unpersönlichen Lehrer nachgehend, nicht nur das in jedem Augenblick des Lebens zu Tünde von ihnen sicher erkennen, sondern danach handelnd den an ihn ergehenden Forderungen gewiss genügen wird. Unter allen Naturgegenständen erscheinen in dieser Beziehung keine wahrer und klarer, vollständiger und doch einfacher, als, wegen ihrer stillen Sinnigkeit und der klaren Darlegung ihres Innernlebens, die Gewächse, die Pflanzen und besonders die Bäume, so dass diese mit Recht Naturgegenstände zur Erkenntnis des Guten und Bösen genannt werden können, indem sie es wirklich sind, so wie sie auch schon gleich bei dem ersten Erscheinen des Bewusstwerdens des Menschengeschlechtes so ergreifend war, so tief und bedeutungsvoll auch wirklich gedacht und genannt werden. Und nicht nur die Erscheinungen des einzelnen Menschenlebens lassen sich in der Baumwelt, in dem Leben eines Baumes anschauen, sondern, da die Beobachtung der Selbst- und Einzelentwicklung und die Vergleichung mit der allgemeinen Entwicklung des Menschengeschlechtes jedem zeigt, dass in der Entwicklung des inneren Lebens des einzelnen Menschen sich die geistige Entwicklungsgeschichte des Menschengeschlechts wiederholt ausspricht, und das gesamte Menschengeschlecht in seiner Gesamtheit als ein Mensch angeschaut, und in ihm die notwendigen Entwicklungsstufen des Einzelmenschen nachgewiesen werden kann, so lassen sich auch darin die Erscheinungen der Menschheitsentwicklung in ihrer Notwendigkeit anschauen, was aber in der wahren Schärfe, fern von jeder Willkür und Deutelei, noch kaum geahnt, noch weniger klar dargelegt ist, doch können die Gleichnisreden Jesu in ihrer Aus- und Fortbildung dahin führen. Es könnte dieser nur berührten Naturanschauung und Betrachtung noch eine bei weitem größere Anwendung gegeben werden, wenn es nicht wegen fast völliger Unbekanntheit des Gegenstandes unstatthaft wäre, und es besonders sich nicht auf eine Beachtung der äußeren Naturerscheinungen und auf eine Selbstbeachtung der inneren Lebensentwicklungen gründete, die sich bis jetzt nur noch selten findet. Suchen wir nach dem inneren Grunde dieser hohen, sinnbildlichen Bedeutung der verschiedenen Einzelerscheinungen der Natur, besonders in den Entwicklungsstufen ihrer Gegenstände und deren Erscheinungen, in Beziehung auf den Menschen, dessen Entwicklungsstufen und deren Erscheinungen, so finden wir klar, dass sie ganz einfach darin ihren festen und sichern Grund hat, dass Natur und Mensch in einem und eben demselben ewigen, einigen Sein ihren Grund haben, und ihre Entwicklung nach ganz gleichem Gesetz und Gesetzen, nur in verschiedenen Steigerungsstufen stattfindet. So erklären nun Natur- und Menschenbeobachtung in Vergleich und in Verbindung mit den Tatsachen und Erscheinungen der allgemeinen Entwicklung der Menschheit sich gegenseitig und führen gegenseitig in die tiefere Erkenntnis des anderen ein. Es kommt der Mensch durch die klare Einsicht in das bedingende und schaffende Verhältnis des Menschengeistes zu seinem äußeren Werke auch zur klaren Einsicht und Anschauung des Verhältnisses des bedingenden, schaffenden Gottesgeistes, Gottes, zu seinem Werke, zur Natur, zu der Erkenntnis der Art und Weise des Hervorgehens des Endlichen aus dem Ewigen, des Körperlichen aus dem Geistigen, der Natur aus Gott, denn auch schon der Mensch, obgleich in der Erscheinung ein endliches Wesen, braucht nicht immer zur Hervorbringung und außer sich Hinstellung seiner Werke äußerer Gestalten der Glieder, Arme, Hände, sondern schon sein Wille, sein bestimmender Blick, sein hingehauchtes Wort bildet, schafft und gestaltet, auch der Mensch, obgleich als Erscheinung endliches Wesen, kann ohne materielles Material und Stoff zum Gestalten hervorbringen, wer hierzu noch eines Beweises für sich bedarf, gehe nur die gesamte Stufenfolge der Entwicklungen, der Bedingungen und Erscheinungen durch, vom unkörperlichsten, innersten Gedanken bis zum gestaltetsten, materiellsten Worte, bis zur Schrift, also selbst das Schwierigste, das Hervorgegangensein des Äußerlichen, Körperlichen aus dem Innersten, beistießen kann der Mensch in seinem eigenen Denken als Wirkung und Folge des Hervortretens seines Eigensten, innersten Denkens zu einem äußerlichen, zu einem äußern Werke, und so nicht als Begriff, sondern als durch die reine Tatsache selbst einsehen und erkennen, wiederum der Geist des Künstlers, der Menschengeist im Kunstwerke, im Menschenwerke, so der Geist Gottes in der Natur, wie das Leben und Weben des Kunstwerkes in sich, seinem Geiste nach und in Beziehung auf seinen Schöpfer, so das Leben und Weben der aus Gott geborenen Natur in sich, ihrem Geiste nach, als ein in Gott und durch Gott lebendes, Gottesgeist ausströmendes Gotteswerk, in Beziehung auf Gott, seinen Schöpfer und in innerer geistiger Beziehung zu dem Menschen, wie in der Kunstwelt unsichtbar sichtbar des Menschengeist erscheint und sich ausspricht, und sie so ein unsichtbar sichtbares Geistesreich ist, so erscheint in der Natur unsichtbar sichtbar Gottesgeist, und sie ist so das unsichtbar sichtbare Gottesreich, die Ahnung, Anerkennung und das Einwirkenlassen des so dreifachen Gottesreiches, des Sichtbaren, des Unsichtbaren und des unsichtbar Sichtbaren auf unser Leben gibt uns einzig den Frieden, welchem wir in uns und außer uns nachjagen, dem wir vom ersten Fühlen unseres Selbstes als eines eigenen anzusuchen und nachzujagen, selbst mit Verlust unseres eigenen Lebens, unserer äußeren Habe, unserer äußeren Glückseligkeit, wes Namens sie auch sei, getrieben werden. Darum soll schon deshalb der Mensch besonders als Knabe innig mit der Natur vertraut gemacht werden, hierfür nun nicht ihren Einzelheiten, der Form ihrer Erscheinungen, sondern dem in ihr lebenden Gottesgeiste nach, wie er in und über der Natur lebt und schwebt. Dies fühlt auch tief und fordert der Knabe, deshalb knüpft wohl nichts Erzieher und Zöglinge mit noch unverdorbenem Natursinn, Lehrer und solche Schüler so innig fest, als das gemeinsam strebende sich beschäftigen mit der Natur, den Gegenständen der Natur. Dies sollten sowohl Eltern als auch Lehrer an Schulen beachten, und darum letztere wenigstens jede Woche einmal mit jeder Abteilung ihrer Schule ins Freie gehen, nicht wie eine Herde Schafe sie hinaustreiben, noch wie eine Kompanie Soldaten sie hinausführen, welches beides man wohl sieht, sondern wie ein Vater unter seinen Söhnen, ein Bruder unter seinen Brüdern mit ihnen gehen und ihnen das zur näheren Anschauung und Einsicht bringen, was eben die Natur oder die Jahreszeit ihnen vorführt. Auf dem Dorfe und auf dem Lande lebende Schullehrer dürfen darauf nicht antworten, meine Schulkinder sind so den ganzen Tag im Freien, laufen im Freien herum, ja sie laufen im Freien herum, aber sie leben nicht im Freien, sie leben nicht in und mit der Natur. Es geht nicht allein den Kindern und Knaben, ja es geht vielen Erwachsenen mit der Natur und ihrem Wesen, wie dem gemeinen Menschen mit der Luft. Er lebt darin und kennt sie kaum als etwas Eigenes, noch weniger ihrer zur leiblichen Lebenserhaltung nötigen Beschaffenheit nach, denn was in den gewöhnlichen Redensarten Luft genannt wird, sind entweder nur die Luftströme oder die Wärmegrade der Luft. Darum sehen, ahnen und empfinden auch jene immer im Freien umherlaufenden Kinder und Knaben nichts von den Schönheiten der Natur und deren Wirkung auf das menschliche Gemüt. Es geht ihnen wie den in einer sehr schönen Gegend aufgewachsenen Bewohnern, welche auch von der Schönheit und dem Geiste derselben nichts ahnen. Doch, und dies ist das Wesentlichste, wohl ahnet, findet und sieht der Knabe durch sein eigenes inneres Geistesauge in das Innere, in das Leben der umgebenden Natur, aber in und bei dem Erwachsenen tritt ihm nicht Gleiches entgegen. Wird jenes aufkeimende innere Leben, jener aufkeimende innere Samen gleich in seinem Entstehen eingedämmt und unterdrückt. Der Knabe fordert von dem Erwachsenen Bestätigung seiner inneren geistigen Wahrnehmungen, und mit Recht aus Ahnung dessen, was der Ältere sein soll, aus Achtung des Älteren, findet er dies aber nicht, so ist die Wirkung davon eine zweifache, Nichtachtung des Älteren und, in sich zurücktreten der ursprünglich inneren Empfindung und Wahrnehmung. Darum das Wichtige jenes Wandelns von Knaben und Erwachsenen im gemeinsamen Streben, das Leben und den Geist der Natur in sich aufzunehmen, in sich leben und wirken zu lassen, dann würde auch das träge, unnütze und untätige Herumlaufen so vieler Knaben bald ein Ende haben. Das Quälende in der Behandlungsweise von Tieren und Insekten, welches wir in sehr gutmütiger, gut gemeinter Absicht besonders bei jungen Knaben finden, nicht das Quälen als solches, hat in dem Streben des kleinen Knaben seinen Grund, sich das innere Leben des Tieres zur Einsicht zu bringen, sich den Geist desselben anzueignen. Aber nicht Deutung, nicht Leitung, Missdeutung, Missleitung dieses Triebes, Verkennung der Sünden kann später solche Knaben wohl zu wirklichen verhärteten Tierquälern machen, so das Wesen und die Wirkung der Natur in ihrer Ganzheit, so die Natur in ihrem Wesen und Wirken als Gesamtbild aus Gott und von Gott, als eine Gesamtrede Gottes, aussprechend, mitteilend und weckend den Geist Gottes in und durch Gesamtheit, so trat und tritt die Natur der inneren Betrachtung entgegen. Doch anders stellt sie sich der gewöhnlichen Betrachtung im Äußern dar, hier erscheint sie als eine Mannigfaltigkeit unter und in sich verschiedener und getrennter Einzelheiten ohne bestimmten, innern, lebendigen Zusammenhang, als Einzelheiten, von denen jede ihre eigentümliche Form, jeder ihren eigentümlichen Entwicklungsgang, ihre eigentümliche, in sich abgeschlossene Bestimmung und Zweck hat, ohne Ausdruck. Dass alle diese äußerlich geschiedenen und getrennten Einzelheiten organisch verknüpfte Glieder eines großen lebendigen Naturorganismus, eines großen, innig geisteskräftig zusammenhängenden Naturganzen sind, ohne Ausdruck, dass die Natur ein solches Ganzes ist, diese äußere, auf den Einzelheiten der Naturerscheinungen, auf den einzelnen Naturgegenständen als geschiedenen und getrennten, ruhende Naturanschauung gleicht der Anschauung eines großen Baumes, eines jeden mehr und vielteiligen Gewächses von außen, wo jedes Blatt von dem anderen streng getrennt und geschieden erscheint, wo darum auch vom Blatte zum Blatte, von einem Zweige, einem Aste zum anderen, ja innerhalb der kleinen Blume vom Kelchblatt zum Kronenblatt und von diesem zum Staubfaden und Staubwege keine Brücke, kein inneres Band geht, sich aber wohl zuletzt, wenn sie nicht strebend, mit innerem Auge sehend für die nächsten Einzelheiten das nächste gemeinsam Verknüpfende gesucht und gefunden, und so von jeder gefundenen, gemeinsamen Einheit zur nächsthöheren, und so zuletzt zu der höchsten hinaufgestiegen wird, als äußere Erscheinung in dem tiefst verborgenen Herzpunkte und in dem darin wirkenden Gesetze zeigt, jede äußere Betrachtung der Natur in ihrer Einzelheit gleicht der äußeren Anschauung des gestirnten Himmels, die nur durch willkürlich gezogene Linien die vereinzelten Sterne zu großen Haufen verbindet, deren innere Verknüpfung aber das reinste, schärfste und entwickeltste Geistesauge nur ahnen, nur in der Einigung klein ihrer Weltenganzen zu immer größeren schauen kann. Bei und in dieser gewöhnlichen und nur äußeren Naturbetrachtung erscheinen die Einzelheiten der geschiedenen und verschiedenen Naturgegenstände nicht sowohl als Erzeugnis eines Seins und Wesens, als vielmehr als Erzeugnis verschiedener wirkender Kräfte, doch dies kann dem in sich einen und einigen Geist des Menschen nicht genügen, kann dessen in sich einigem Geiste und Gemüte schon als Knabe nicht genügen, darum sucht auch für diese von und in der äußeren Anschauung getrennte und geschiedene Mannigfaltigkeit und Einzelheiten der Mensch schon frühe, noch als Knabe, Einheit und Einigung, sucht Einheit und Einigung in einer von einem Innern, notwendig sich entwickelnden Gesetze ausgehenden, die von der äußeren Anschauung zusammengefassten ungeordneten Haufen in sich scheidenden Trennung. Zufrieden wird er in seinem Gemüt dann, wenn er sie ahnen kann, befriedigt aber in seinem Geiste erst später, wenn er sie findet. Aber diese Mannigfaltigkeit auch selbst führt ihn bei einem treuen Nachgehen derselben, wie die rücksteigende Betrachtung der Mannigfaltigkeiten und Einzelheiten eines Gewächses zur Erkenntnis eines nur geistig anzuschauenden, tiefliegenden Gesetzes, zur Erkenntnis auch der äußeren Einheit der Naturmannigfaltigkeiten und Einzelheiten, denn, bei aller Eigentümlichkeit, Einzelheit und Getrenntheit der Naturgegenstände ist es immer das Wesen der Kraft, auf die das eigentümliche Wesen und die eigentümliche Erscheinung, Form und Gestalt jedes Dinges als letzten innern Grund, als verknüpfende Einheit in der Erscheinung zurückkommt, von der alle Mannigfaltigkeit und Einzelheit aus und hervorgeht, worauf sie beruht. Kraft ist aber ihrem Innern, ihrem Wesen nach nur einzig bedingt in dem Sein an sich, aus dem Sein durch das Wirken, als die äußere Erscheinung desselben, hervorgehend. Darum ist auch Kraft als erscheinend der letzte Grund von allem, von jeder Erscheinung in der Natur, aus der Betrachtung des Wesens der Kraft, wie sie sich uns als eine göttliche kennengelehrt hat und wie sie sich uns auch in unserem eigenen Innern, Gemüte und Leben betätigt, kann die Natur auch ihrer Form und ihren zahllosen Formen und Gestalten nach, in denen sie erscheint, angeschaut, erkannt und eingesehen werden, ihren lebendigen, inneren Wechselbeziehungen und Steigerungen nach durchschaut und eingesehen, sowie ihrem äußeren Verhalten und ihren Ableitungen nach erkannt werden. Sie, ihr Wesen zu betrachten treibt den Menschen die Sehnsucht, Hoffnung und Ahnung, durch ihre Erkenntnis auch die äußere Einheit der Natureinzelheiten, der verschiedenen Naturformen, Naturgestalten zu finden. Kraft an sich ist aber ein selbsttätiges, allseitig gleichtätiges Wirken, entweder von der Einheit an sich oder von einer Beziehungsweisen, aber immer von einer Einheit aus. Und es ist zugleich mit dem Wesen der Kraft notwendig auch das zugleich des Heraus- und Zurückstrebens derselben, so wie beides selbst gegeben und mitbedingt. Alle Einzelheit und Mannigfaltigkeit als solche zeigt jedoch außer der Kraft noch eine zweite notwendige äußere Bedingung der Form und Gestalt, den Stoß. Sie zeigt, alle irdische und Naturgestaltung und Form wird aus dem überall in sich, sich selbst ganz gleichen, nach allen Seiten bis ins Kleinste hin in ganz gleichen Zusammenhangs- und Zusammenhaltsverhältnissen stehen, also der Erscheinung nach bis ins Kleinste hin höchst verschiebbaren Stoffe, durch die überall in demselben ganz gleichmäßig wohnende, überall in sich ganz selbstgleiche Kraft und durch und unter dem äußeren Einfluss der Sonne, des Lichtes und der Wärme dem durchgehenden großen Naturgesetze gemäß, dass das Allgemeine das Besondere ins Dasein ruft, geboren, alle Einzelheit und Mannigfaltigkeit der irdischen und Naturgestalten, alle innere Anschauung der Natur zeigt, dass Stoff und Kraft ein in sich unzertrenntes Eins sind, Stoff, Materie, und die selbsttätige, von einem Punkte aus allseitig gleichtätige Kraft bedingen sich rein gegenseitig, keines ist ohne das andere und kann ohne das andere bestehen. Ja, eines kann streng genommen nicht einmal ohne das andere gedacht werden. Der Grund der bis ins Kleinste hin an sich und in sich leichten Verschiebbarkeit des Stoffes ist das ursprünglich kugelige Streben der inwohnenden Kraft, ist das ursprüngliche Streben der Kraft, sich von einem Punkte aus selbsttätig, allseitig gleichtätig zu entwickeln, darzustellen. Entwickelt sich nun die Kraft und stellt sie sich nach allen Richtungen hin allseitig, frei und ungehindert dar, so ist die räumliche Erscheinung, das körperliche Erzeugnis davon eine Kugel, und so erscheint auch die kugelförmige oder im Allgemeinen die körperliche rundliche Gestalt durchgehend in der Natur die allgemein erste, so wie die allgemein letzte Naturform, so die großen Weltkörper, Sonnen, Planeten, Monde, so das Wasser und alles Flüssige, die Luft und alles Gasförmige und der Staub, das Feste, Erdige in seiner feinsten pulverigen Gestalt, jedes in seiner Einzelerscheinung. Die Kugelgestalt erscheint bei aller Mannigfaltigkeit und bei der scheinbar unvereinigbarsten Verschiedenheit der irdischen und Naturformen als die Urgestalt, die Einheit aller irdischen und Naturgestalten und Formen. Daher ist auch schon die räumliche und körperliche Kugel keiner der anderen Naturgestalten gleich und trägt sie doch alle dem Wesen, der Bedingung und dem Gesetz nach in sich. Sie ist das Gestaltlose, Gestaltetste, kein Punkt, keine Linie, keine Ebene, keine Seite tritt an ihr hervor, und doch ist sie allpunktig bis allseitig, trägt alle Punkte, Linien und so weiter aller irdischen Gestalten und Formen nicht allein der Bedingung, sondern sogar der Wirklichkeit nach in sich. Darum haben alle und jede Gestaltung der nur wirkenden, lebenden und lebendigen Naturgegenstände in dem der Kugelgestalt zugrunde liegenden Gesetze, in dem Gesetze des Kugeligen ihren ersten Grund, haben, von der Betrachtung des Wesens der Kraft ausgehend und als Kraft und Krafterzeugnis betrachtet, in dem Wesen der Kraft als solcher notwendig liegenden Streben, das kugelige Wesen der Kraft, das Wesen der Kugel auf jede nur mögliche eigentümliche Weise in allen und möglichen eigentümlichen Formen und Gestalten, Vervielfältigungen und Verknüpfungen an und durch Stoff darzustellen, ihren Grund, denn in dem und mit dem selbsttätig, allseitig gleichtätigen, kugeligen, wirkender Kraft ist zugleich als Natur, als irdische Erscheinung und so gebunden an Stoff ein bis ins Kleinste hin innerliches, wogendes und wallendes, wägendes und messendes Streben, Größe, verschiedene Größe der Wirkung der Kraft, verschiedene Spannung der Kraft nach verschiedenen Seiten und Richtungen hin, innerhalb der verschiedenen Seiten und Richtungen gegeben, dieses mit der Kraft und so nach auch mit dem Stoffe ganz gleichzeitige und in dem Wesen derselben als Erscheinung notwendig liegende verschiedene Größen- und Stärkenverhältnis der Wirkung der Kraft nach verschiedenen Seiten, dies bestimmte vorwaltende Wirken der Kraft nach bestimmten Richtungen hin, dies bestimmte eigentümliche Verhältnis in den verschiedenen Richtungen der Kraft unter sich und zueinander, diese verschiedene Spannung der Kraft nach verschiedenen Richtungen hin und die dadurch notwendig und zugleich bedingte, verschiedenartige, gleichmäßige Trennung des Stoffes, muss nun auch als Grundeigenschaft der Gesamtmasse des Stoffes in ganz gleichem Maße in jedem und dem kleinsten Punkte derselben inwohnen. Dieses eigentümliche Verhältnis und innere Gesetz der wirkenden Kraft ist in jedem besonderen Falle zunächst der wesentliche Grund der bestimmten Form und Gestalt. In diesem verschiedenartigen Richtungs- und Größenverhältnis der Wirkung der Kräfte, in dieser verschiedenartigen Spannung und somit leichten Trennbarkeit des Stoffes, in diesen Spannungsebenen und Spannungsrichtungen liegt das Grundgesetz aller Formen und Gestalten. In der klaren Anschauung desselben liegt die Möglichkeit, sie ihrem Wesen, Verhältnisse und Zusammenhänge nachzuerkennen. Da nun aber jedes Ding sich nur dann vollendet kundtut, wenn es sein Wesen in Einheit, Einzelheit und Mannigfaltigkeit und so in und auf die notwendig drei geeinte Weise darstellt, so tut sich eben auch das Wesen der Kraft nur in einer solchen drei geeinten Darstellung seines Wesens durch und in Gestalt vollkommen und vollendet kund, worin die beiden anderen Streben der Natur, an dem und durch das Allgemeine das Besondere und an dem und durch das Besondere das Allgemeine darzustellen und, innerliches äußerlich, äußerliches innerlich zu machen und für beides die Einheit, beides in Einheit darzustellen, zugleich mitbedingt sind und als notwendige Fortentwicklung daraus hervorgehen. In dieser drei geeinten Darstellung des Wesens der Kraft in Einigung mit jenem allgemeinen Naturstreben, durch Stoff an und in Gestaltung hat jede einzelne Naturgestalt und so Mannigfaltigkeit derselben ihren Grund. Weiter wirkt aber eine und dieselbe Kraft in einem und eben demselben Stoffe entweder vereinzelt in vielen Einzelerscheinungen, oder sie wirkt gemeinsam ungeteilt, oder sie wirkt innerhalb ihres Gestaltungsgesetzes wieder entweder vorwaltend nach dem einen oder dem anderen darin liegenden Ausdehnungsverhältnisse der Höhe, Länge, Breite, und bedingt so verschiedene Erscheinungen des festgestalteten, kristallinischen, die Erscheinung des faserigen, strahligen, körnigen, blättrigen, sowie die Blättchen- und nadelförmigen und so weiter, Bildungen der Gestalten, jenes hat darin seinen Grund, dass so viele einzelne Punkte und Teile des Stoffes als nur möglich innerhalb einer verhältnismäßig großen Maße ihre Gestaltungsgesetze darzustellen streben, sich aber gegenseitig durch ihre Maße selbst an der Ausbildung und Vollbildung ihrer Festgestalten hindern. Das zweite hat darin seinen Grund, dass sich das Gestaltungsgesetz wieder vorwaltend und überwiegend in einem oder mehreren allgemeinen Ausdehnungsverhältnissen darzustellen strebt. Die reine und vollendete Festgestalt, auch die Größenverhältnisse ihrer inneren Kraftrichtung äußerlich an der Gestalt darstellend, entsteht, wenn die einzelnen, wenn alle die einzelnen Teile des Stoffes und alle einzelnen Punkte der wirkenden erschienenen oder erst erscheinenden Kraft sich dem höheren Gesetz einer, den einzelnen zwar bängenden, fesselnden, aber das größere, vollendet ausgebildete Erzeugnis gebenden, gemeinsamen Forderung und Gesamtdarstellung des Gestaltungsgesetzes unterwerfen. Das festgestaltete, kristallinische, ist die erste Erscheinung der irdischen Gestaltung, durch das mit dem Wesen der Kraft zugleich gegebene Hervor- und Zurückstreben und durch das zugleich von beiden ist so ein Streben nach Übergewicht irgend nach Seiten der Kraftrichtung und so gegenseitiges Hemmen, Spannen und Fesseln derselben bis ins Kleinste hin bedingt. Somit auch die schärfsten Spannungsverhältnisse des Stoffes in allen Seiten und Richtungen und dadurch größere oder geringere Trennbarkeit in diesen Spannungslinien und Spannungsebenen. Darum müssen die ersten Festgestalten notwendig geradlinig begrenzt sein, ja es muss sich in dem ersten Erscheinen des Festgestaltigen noch das Widerstreben zur gemeinsamen Unterordnung unter das bestimmte Gesetz einer bestimmten Festgestalt zur vollendeten Darstellung desselben zeigen. Auch werden so Festgestalten mit ungleich wirkenden Kraftrichtungen früher erscheinen als mit gleichen, und so wird die äußere Erscheinung der Kraft nicht eine allseitig gleichseitige Festgestalt sein, welche in dem Wesen der Kraft läge, sondern an das Feste geknüpft, vielmehr Gestalten nicht mit jener in dem Wesen der Kraft liegenden allseitigen Gleichtätigkeit. Die Entwicklung des Wesens der Kraft wird auch in der Erscheinung der Festgestaltung von dem Ungleichseitigen zum einfachst Gleichseitigen aufsteigen, so wie das Wesen der Kraft in sich zur Darstellung ihrer selbst außer sich von der Einheit und Allseitigkeit zur Einzelheit und Einseitigkeit herabsteigt. Schauen wir, suchen wir nun das Letztere, dies in dem Wesen der Kraft liegende Herabsteigen von der Einheit zur Einzelheit zu erkennen und darzustellen, so werden wir die Natur auf dieser Stufe sowohl ihrem Innern streben, als ihrem Äußern erscheinen nach und in alle ihrer Einzelheit und Einseitigkeit, aber auch in ihrer Einheit und Allseitigkeit schauen, in dem ganzen Naturgang der Entwicklung der Festgestalt, wie er aus den Naturgegenständen selbst hervorgeht, ist eine höchst merkwürdige Übereinstimmung mit der Entwicklung des menschlichen Geistes und menschlichen Gemütes. Auch der Mensch zeigt in der äußeren Erscheinung, wie die Festgestalt, beim lebendigen in sich Tragen der Einheit zuerst mehr Einseitigkeit und Einzelheit, Unvollständigkeit, und erst später erringt er Gleichseitigkeit, Übereinstimmung, Vollkommenheit, steigt zu dieser herauf. Diese Erscheinung des Gleichlaufenden in dem Entwicklungsgange der Natur und des Menschen ist so wie jede Erscheinung dieser Art für Selbsterkenntnis, für Selbst- und andere Erziehung höchst wichtig. Denn von ihm aus verbreitet sich auch Licht und Klarheit über die Menschenentwicklung und Menschenerziehung und gibt darin Sicherheit und Festigkeit des Handelns in den einzelnen Forderungen derselben. Auch die Welt der Festgestalten ist wie die Gemüts- und Geisteswelt eine herrliche, lehrreiche Welt. Was hier das innere Auge im Innern sieht, schaut dort das innere Auge im Äußeren. Alle Kraft, die sich in höchster Allgemeinheit an und durch Gestaltung und Äußerung kundtut, wirkt von einer Mitte aus zugleich hervor und zurückstrebend, und so sich in sich und durch sich als Kraft selbst Grenze setzend, allseitig, gleichseitig oder strahlend, linear und dadurch notwendig kugelig, die notwendige Erscheinung der in allseitiger, gleichseitiger Gestaltung äußerlich ungehemmt sich kundtuenden Kraft aber ist, dass immer die Kraft nach zwei Seiten hin in gleicher Richtung wirkend hervortritt und dass innerhalb der Gesamtheit aller Kraftrichtungen immer je drei solcher, von der Mitte aus doppelseitiger Richtungen nach jeder Seite und Richtung hin unter, und zueinander in ganz gleicher Zu- und Abneigung und so auf und untereinander rechtwinklig stehen, so zueinander stehen, dass Selbstständigkeit und Abhängigkeit voneinander unter sich im höchsten Gleichgewicht sind. Doch wegen des in der Kraft selbst liegenden Messenden werden innerhalb der Summe aller je drei rechtwinkligen Doppelrichtungen ausschließend drei als überwiegend und vorherrschend und ganz unabhängig von allen Ändern hervortreten, und auch die geistigste Betrachtung der Kraft muss diesen Akt der Ausscheidung und Hervorhebung tun, weil er in dem Wesen der Kraft und dem Gesetze der menschlichen Geistestätigkeit gleichbedingt ist. Die Wirkung des Vorherrschens dieser 3x2 unter sich gleich geltenden, rechtwinkligen, aller übrigen Richtungen ganz gleichmäßig unterordnenden und bestimmenden Richtungen kann nur eine geradlinig und geradflächig begrenzte Festgestalt, kann nur eine solche Festgestalt sein, welche in allen ihren Erscheinungen und Teilen und Äußerungen das innere Wesen und Wirken der Kraft dem großen Naturgesetze und eigentlichen Berufe und Bestimmung, dem eigentlichen Zwecke der Natur gemäß äußerlich ja wieder auf vielfach eigentümliche Weise kundtut. Es kann nur ein Würfel, äußerlich-innerlich bezeichnet, ein reiner Sechsflächner sein. Jede Ecke zeigt das im Innern gleich geltende, rechtwinklige der drei Doppelrichtungen, und so äußerlich den Mittelpunkt des Ganzen und dies verachtfacht, alle vier Ecken gemeinsam zeigen dies Gesetz vervierfacht. Ebenso zeigen die 3x4 Kanten jede der im Innern ruhenden Doppelrichtungen vervierfacht, die sechs Flächen zeigen in ihrer Mitte unsichtbar sichtbar die sechs Enden der drei Doppelrichtungen, und so auf gleiche Weise dadurch bedingt und bestimmt den unsichtbaren Mittelpunkt der ganzen Festgestalt und so weiter und so weiter. In dieser Festgestalt nun, in dem Würfel, erscheint aber das Streben der Kraft nach kugeliger Darstellung in höchster Spannung, statt Allseitigkeit erscheint Einzelseitigkeit, statt Allpunktigkeit oder Alleckigkeit erscheint Einzeleckigkeit, statt Allinigkeit, Allkantigkeit erscheint Einzelkantigkeit, und diese wenigen Punkte, Linien, Flächen halten alle übrigen unter sich untergeordnet und von sich abhängig. Es tritt aber dadurch das schon an sich aus dem Wesen der Kraft klar einzusehende und daraus notwendig abzuleitende Streben derselben klar und äußerlich anschaulich entgegen, sich nicht allein als Körperraum, sondern in jeder der möglichsten, eigentümlichsten Gestalt, also auch als Punkt und in Punkten, als Linie und in Linien, als Fläche und in Flächen darzustellen, somit ist aber auch und dadurch notwendig zugleich das Streben der Kraft gegeben, aus dem Punkte die Linie und Fläche zu entwickeln, den Punkt als Linie und Fläche darzustellen, die Linie als Punkt und Fläche darzustellen, die Linie gleichsam zum Punkte zusammenzuziehen und zur Fläche zu entfalten, und zu die Ebene, Fläche zur Linie und zum Punkte zusammenzuziehen, oder als solche darzustellen. Dieses Geschäft, diese Tätigkeit und dieses Wirken der Kraft tritt von nun an in jedem, auch dem kleinsten Schritte der Betrachtung der Festgestalt entgegen, so dass die Wirksamkeit der Kraft innerhalb des Kreises der Bildung der Festgestalten selbst nur darin zu bestehen scheint, und alle festgestalten, wie sie nur auch immer sein mögen, diesem ausschließenden Streben ihr Dasein nur einzig zu verdanken zu haben scheinen. Aber so soll, so muss es auch sein, es ist dies das erste allgemeine Hervortreten der großen Naturgesetze und Naturstreben, jedes Ding als Einheit, Einzelheit und Mannigfaltigkeit darzustellen, das Besonderste zu verallgemeinern und das Allgemeinste im Besondersten darzustellen, und endlich, Innerliches äußerlich, Äußerliches innerlich zu machen und beides in Einklang und in Einigung darzustellen. Vergessen wir nun dabei nie, haben wir vielmehr dabei immer fest vor Augen, dass diesen großen Gesetzen auch ganz der Mensch unterworfen ist, und dass fast alle seine Lebenserscheinungen, ja auch seine Schicksale und so weiter darin ihren Grund haben. So werden wir durch diese Betrachtungen zugleich die Natur und den Menschen erkennen und den Menschen zugleich der Natur und seinem Wesen getreu und gemäß entwickeln und erziehen lernen. Gehen wir nun ruhig Schritt für Schritt von der Betrachtung des Würfels zur Betrachtung und Ableitung aller übrigen Festgestalten über, die Punkte, Ecken des Würfels werden streben, sich als Flächen auszubilden und darzustellen. Die Flächen sich als Punkte darzustellen, besonders werden die durch das Herrschendsein der drei gleich geltenden Doppelrichtungen zugleich geforderten und bedingten sechs unsichtbar im Würfel und unsichtbar sichtbar in jeder dessen Seitenründen. Sechs Doppelmittelrichtungen äußerlich sichtbar und so als Kanten hervorzutreten streben und so weiter. Das Erzeugnis davon ist bei dem gleichen würfeligen Grundgesetz eine Festgestalt, welche so viel Flächen oder Seiten hat, als der Würfel Punkte oder Ecken, welche so viel Punkte oder Ecken hat, als der Würfel Seiten, und ebenso viel Kanten als der Würfel, aber in den Mittelrichtungen derselben. Das Erzeugnis ist ein reiner Achtflächner. In dieser Festgestalt erscheint nun wieder mehreres äußerlich entweder rein sichtbar oder unsichtbar sichtbar, was in dem Innern derselben unsichtbar ruht, doch die bei dem Würfel angegebenen Andeutungen müssen, es durch eigene Anschauung zu finden, genügen. Jede der 3x2 gleich geltenden Grundrichtungen der Kraft treten in dem Würfel als 3x2 Seiten oder Flächen, in dem Achtflächner als 3x2 Ecken oder Punkte äußerlich hervor. Es wird nun notwendig noch eine Festgestalt geben müssen, in der sie als 3x2 Kanten oder Linien erscheinen. In dem Würfel erschienen die sechs Enden der drei unter sich gleich geltenden Doppelrichtungen der Kraft als sechs Seiten oder Flächen, in dem Achtflächner erschienen sie als Ecken oder Punkte. Es muss nun notwendig noch eine Festgestalt geben, in welcher sie als Kanten oder Linien erscheinen müssen, und dies ist der reine Vierflächner. Sein Wesen ist durch seine Zusammenstellung und Vergleichung mit dem Würfel und Achtflächner schon hinlänglich bestimmt, und das Innere, welches er durch sein Äußeres ausspricht, ist nach Anleitung der Betrachtung des Würfels leicht aufzufinden. So sind aus der Betrachtung und Anschauung des notwendigen Wirkens und der Erzeugnisse der kuglich wirkenden, durch Gestaltung des Stoffes sich kundfindenden Kraft drei geradlinig und geradflächig begrenzte Körper hervorgegangen, wovon der Würfel der erste und gleichsam der mittlere, der Vier- und Achtflächner die zweiten und gleichsam in einer Beziehung die Seiten- oder Nebenkörper sind. Überschauen wir nun Würfel Achtflächner und Vierflächner in ihrer natürlichen, aus der Ableitung notwendig hervorgehenden Stellung. So zeigt sich wieder in völliger Übereinstimmung mit dem bisherigen Gange der Betrachtung und als notwendige Folge der wiederkehrend ausgesprochenen Naturgesetze, der Würfel ruht auf einer Fläche, der Achtflächner auf einem Punkte und der Vierflächner auf einer Linie, und bei jeder der drei Festgestalten fällt die Achse der Ausbildung derselben notwendig in eine der drei unter sich gleich geltenden Grundrichtungen und ganz mit ihr in eins zusammen. Diese drei Festgestalten nun als völlig in sich abgeschlossene, selbstendige Körper, und jeden den Ruhe- und Stützpunkt in sich und durch sich suchend betrachtet, sich als Körper sich selbst überlassen, zeigen, den Würfel immer gleichmäßig, dauernd ruhend auf einer seiner Flächen, ihm nun Grundfläche, und die Achse bleibend mit einer seiner Grundrichtungen in eins zusammenfallend, der Acht- und der Vierflächner dagegen werden fallen. Dadurch wird bei jedem eine seiner Seiten ihm zur Grundfläche werden, und zugleich damit zeigen beide Festgestalten eine neue und ihnen zunächst ganz eigene Eigenschaft, die Achse, Scheitel oder Mittellinie der Festgestalt fällt nicht in eine der drei Grundrichtungen derselben, sondern völlig gleich geltend zwischen alle drei hindurch. Da nun das Wesen des Acht- und des Vierflächners ganz in dem Wesen des Würfels ruht und mit demselben eins ist, und die Gestalt des Acht- und des Vierflächners aus der Gestalt des Würfels hervorgeht, so muss notwendig auch die Eigenschaft, dass die Achse oder Scheitellinie gleichgeltend zwischen die drei unter sich gleichgeltenden Grundrichtungen fallen könne, schon in dem Würfel liegen, und sie tritt auch durch die Wirksamkeit des in der Natur herrschenden Gesetzes des Gleichgewichtes sogleich hervor, denn das Fallen des 8- und 4-Flächners, dass die Achse oder Scheitellinie gleichgeltend zwischen die drei Grundrichtungen zu liegen kommt, wird bei dem Würfel ein solches Steigen desselben bedingen und notwendig fordern. Der Würfel erscheint nun auf einer seiner Ecken rund, so dass die Scheitellinie oder die Achse nun von dieser Ecke durch den Mittelpunkt nach derselben gegenüberstehenden Ecke läuft, und so nun ebenfalls nicht mehr in eine der drei Grundrichtungen, sondern ebenfalls ganz gleichgeltend zwischen sie fällt, und so wie der Würfel durch das Verändern seiner Achse in sich ein ganz anderes geworden, so stellt er auch äußerlich dadurch eine ganz neue Erscheinung, eine ganz neue Gestalt dar, zwei und zwei Seiten. Zwei und zwei oder vier, und vier Kanten und Punkte erschienen immer als zusammengehörig, alles schritt in den geraden Zahlen der zwei oder vier fort, alles erscheint nun in drei und drei zusammengehörig, drei und drei Seiten, drei und drei Kanten, drei und drei Ecken, statt der zwei erscheint nun die drei, und eine ganz neue Reihe von Festgestalten erscheint dadurch in der Natur zugleich mitgegeben und mitbestimmt. Deren Betrachtung und Entwicklung aber erst die Betrachtung und Entwicklung der Festgestalten mit drei unter sich ganz gleich geltenden Grundrichtungen noch vorausgehen muss, durch das Streben der Kraft, an sich und an den Festgestalten sich aussprechend, die Ecken zu Kanten oder Seiten auszubilden, durch das Streben, Kanten in Ecken zusammenzuziehen und zu Seiten auszubilden, durch das Streben, Seiten als Kanten und Ecken darzustellen, durch das Streben, innerlich verborgene und unsichtbare und äußerlich unsichtbar sichtbare Richtungen, Punkte, Linien und Ebenen äußerlich sichtbar zu machen und darzustellen, durch das Streben der Festgestalten, auf diese Weise das innere, allseitig gleichtätige, gleichseitige kugelige Wesen der Kraft äußerlich darzustellen, und so das Streben dieser Festgestalten an und durch sich, und sich so selbst zur Kugelgestalt wieder auszubilden, dadurch und so Sinn von dem Würfel, dem 8- und dem 4-Flächner aus drei Reihen von Festgestalten bestimmt gegeben, die in verschiedenen Richtungen netzartig miteinander verbunden sind, die aber durch eine kleine Zahl von Hauptgliedern und eine noch übersehbare Menge von Zwischengliedern bald kugelähnliche Gestalten wieder aus sich darstellen und darin übergehen. Bei der Bildung aller der in dem bisherigen angedeuteten Festgestalten waren immer die drei unter sich gleich geltenden Grundrichtungen auch als alle drei unter sich gleich wirksam und bestimmend, durch das in und mit dem Wesen der Kraft zugleich gegebene hervor- und zurücktreten und die dadurch notwendig nach in sich selbst ruhendem Gesetz bestimmten Fünfpannungsverhältnisse der Kraft und so des mit ihr zugleich gegebenen Stoffes. Ist zugleich in der weiteren Fortbildung der Festgestalten das Eintreten einer Verschiedenheit der drei unter sich ganz gleichen, gleich geltenden Grundrichtungen notwendig bedingt. Diese so notwendig gegebenen Ungleichheits- oder Verschiedenheitsverhältnisse der drei Grundrichtungen müssen sein, entweder die eine dritte, mit der Achse der Festgestalt in eins zusammenfallende Grundrichtung ist ungleich den beiden anderen auf ihr gleich geltend stehenden gleichen Richtungen, und entweder größer oder kleiner, als die beiden anderen. In der Reihe der aus dem ersten Verhältnisse hervorgehenden Festgestalten werden vierseitige Säulen und gestreckte Achtflächner, und in der Reihe der aus dem zweiten Verhältnisse hervorgehenden Festgestalten werden vierseitige Tafeln und gedrückte Achtflächner die Hauptfestgestalten ausmachen, da hier nur von den notwendigen inneren Grundverhältnissen der Kraft und deren Wirkung die Rede ist. So liegen dadurch notwendig alle von äußeren Ausdehnungsverhältnissen des Stoffes abhängige Ausdehnungsverschiedenheiten der Festgestalten außer der Betrachtung und Berücksichtigung. Die Ausbildung der eben bestimmten beiden Reihen des Festgestalten schreitet immer von 4 zu 4 und in dadurch bestimmten Zahlenverhältnissen fort, viergliedrige Festgestalten. So wie in dem vorigen nur eine der drei gleich geltenden Richtungen immer ungleich ist gegen die beiden übrigen unter sich gleichen, so können und werden aber auch alle drei gleich geltenden Richtungen unter sich ungleich sein. Die davon in ihrem Erscheinen und in ihrer Ausbildung abhängigen Festgestalten werden zu ihren Hauptgestalten länglich vierseitige Tafel und Achtflächner mit drei verschiedenen Durchschnittsebenen haben. Die Ausbildung der beiden Reihen schreitet hier in 2 und 2 und 2 und in den dadurch bedingten Zahlenverhältnissen fort, 2 und 2 gliedrige Festgestalten. Die Ausbildung schreitet nun aber in gleichnamigen Gliedern gleichseitig, gleichgesetzig oder ungleichseitig fort, Ersteres bedingt die oben bestimmten Reihen, letzteres Reihen von Festgestalten, die sich unter den Namen 2 und eingliedrig und 1 und eingliedrig bestimmen lassen. Die weitere Ausbildung auch dieser Festgestalten geht nach dem in dem Wesen der Kraft liegenden Gesetze und Streben, der Entwicklung der Ecken zu Kanten und Flächen und umgekehrt, und so in dem Bestreben, kugelähnliche, körperlich-rundliche Gestalten, die innenliegenden Richtungen und so weiter äußerlich darzustellen, fort. Alle aus diesen Verhältnissen der drei unter sich gleich geltenden Grundrichtungen hervorgehenden Festgestalten sind wegen der ganz eigentümlichen Grundbestimmungen auch in ihrem Erscheinen und in ihrer Ausbildung höchst eigentümlich. So sind nun die Grundbedingungen zur Erkenntnis, Anschauung und Ableitung aller Festgestalten mit drei unter sich gleichen Grundrichtungen sowohl ihrer Einzelerscheinung, als ihren gegenseitigen, netzartigen, verwandtschaftlichen Verhältnissen nachgegeben. Diejenigen Festgestalten, deren Bildungsachse gleichgeltend zwischen die drei Grundrichtungen fällt und deren Grundgestalt der schon erkannte, aber nun auf einer seiner Ecken rund erscheinende Würfel ist, fordern nun ihre weitere Betrachtung, außer der schon, gleich beim ersten Erscheinen des Würfels in derjenigen Lage, dass die Bildungsachse desselben nun von einer Ecke durch den Mittelpunkt in die andere Ecke fällt und so die erstere Ecke in dem Scheitelpunkte und die andere Ecke in dem Fußpunkte der Gestalt liegt. Erkannten und durch das Zusammengehören der Glieder zu drei und drei bedingten Eigentümlichkeiten, treten bei weiterer Betrachtung noch folgende eigentümliche Ausbildungsgesetze und davon abhängige eigentümliche Eigenschaften entgegen. Zuerst tritt gleich äußerlich, bei der nur äußerlichen Betrachtung des Würfels in dieser Lage, das ganz Eigentümliche entgegen, dass die sechs ihn begrenzenden Flächen nun nicht mehr als sechs reine Gewirte, also mit ganz gleichen Querlinien, sondern als zwei ebenmäßige, aber als Vierecke mit Querlinien verschiedener Länge, also als Rauten erscheinen, und was ja anfangs nur äußerlich erscheint, tritt aber gleich bei dem nächsten Schritt der Ausbildung und Fortentwicklung dieser Festgestaltenreihen äußerlich aus inneren Bedingungen hervorgehend ein. Darum sind alle gleich sechsflächig begrenzten Gestalten dieser Gestaltungsreihe immer durch sechs gleiche Rauten begrenzt. Die Grundgestalt dieser Bildungsreihe ist daher der Rauten-Sechsflächner. Und die in dem Rauten-Sechsflächner liegenden Grundbestimmungen und Grundgesetze sind die Grundbedingungen und Grundgesetze aller nun folgenden Ausbildungen. Groß, sehr, fast unabsehbar groß ist die Menge der sich vom Rauten-Sechsflächner aus entwickelnden Festgestalten, doch teilen sie sich gleich von ihrer Grundgestalt aus in mehrere Reihen, deren jede wieder eine in der Grundgestalt bedingte Hauptgestalt an ihrer Spitze hat. Die drei Fuß- und drei Scheitelkanten bilden sich nach dem schon genannten wirkenden Gesetze unsichtbar im Innern oder unsichtbar sichtbar im Äußeren der Richtungen zu Flächen aus, bis sie sich gegenseitig in ihrer Ausbildung Grenze setzen. Das Erzeugnis ist eine, durch 2×6 in dem Fuß- und Scheitelpunkte der Gestalt sich einende Flächen, begrenzte Festgestalt mit in sich völlig gleichen Scheitel- und Fußkanten, ist der Doppelspitze, gleichkantige Zwölfflächner. Die Seitenkanten bilden aus sich nach innen ruhenden Bestimmungen abneigende Doppelflächen, das Erzeugnis davon ist eine, ebenfalls durch 2×6 in dem Fuß- und Scheitelpunkte der Gestalt sich einende Flächen begrenzte Festgestalt, aber nicht mit unter sich, sondern nur mit doppelt abwechselnd gleichen Scheitel- und Fußkanten, ist der Doppelspitze, drei- und dreikantige Zwölfflächner. Von dem rauten Sechsflächner aus oder von den bestimmten beiden Doppelspitzen Zwölfflächnern aus sind durch Ausbildung der Seitenecken oder der Seitenkanten in Flächen nach der Richtung der Achse und durch Ausbildung der Endecken in ebensolche Flächen zwei neue Festgestalten bestimmt. Es sind zwei Sechsflächner mit geraden Endflächen, die sich aber ihrem inneren Wesen und darum auch der Entstehung nach dadurch unterscheiden, dass die eine Säule den Seitenkanten und die andere den Seitenecken des Grundkörpers angehört. Und darum auch als sechsseitige geradenflächige Kantensäule und als sechsseitige geradenflächige Eckensäule unterschieden werden. Diesem hier angedeuteten inneren Zusammenhang nach stehen die Grund- und Hauptgestalten so zueinander rauten Sechsflächner Doppelspitzer gleichkantiger drei- und dreikantiger Zwölfflächner Zwölfflächner sechsseitige geradenflächige Eckensäule Kantensäule. Nach den wiederkehrend ausgesprochenen, angewandten Naturgesetzen, nach den Gesetzen der sich darstellenden Kraft, Punkte als Flächen und Kanten und umgekehrt auszubilden, Nach diesen und anderen notwendigen Bedingungen entwickeln sich aus den vorstehend aus dem Wesen der Kraft abgeleiteten Grund- und Hauptfestgestalten in fortschreitender strenger Gesetzmäßigkeit alle dadurch schon in sich gegebene und bestimmte drei- und dreigliedrige Festgestalten mit allen ihren dazwischenliegenden Übergangs- und Verknüpfungsgestalten fort bis zu immer mehr und mehr kugelförmigen Festgestalten. Und so ist mit den durch diese Bestimmungen zwar ganz notwendig gegebenen, aber in ihren Verknüpfungen zahllosen Mengen drei- und dreigliedriger Festgestalten, in Verbindung mit den schon in den drei unter sich gleich geltenden Grundrichtungen bedingter Festgestalten, aller und jede Einzelfestgestalt schon gegeben und bedingt, und so ist das Reich derselben ganz abgeschlossen, doch können und werden sich den allgemeinen Wirkungen der Kraft und anderen besonderen eigentümlichen Bedingungen nach weiter alle die durch die bisher erkannten Gesetze gegebenen, verschiedenen Einzelgestalten noch in verschiedenen Ausdehnungsverhältnissen, also mit überwiegender Länge, Breite oder Dicke, jedoch immer einfach ausbilden, denn die bisher aus dem Wesen der Kraft hervorgegangenen Festgestalten sind immer nur einzeln und einfach, doch durch das zwar mit dem Wesen der Kraft zugleich gegebene, aber eben dadurch immer höhere Entwicklung derselben bedingende Streben, geradlinig begrenzte Festgestalten aus sich darzustellen, ist die Gesamtheit der ursprünglich nur allseitig, gleichtätig, gleichseitig zu wirken strebenden Kraft in sich in solche Spannung, und ganz besonders innere und äußere Entgegensetzung gekommen, dass es sogar in der äußeren Erscheinung nun als erstes Streben der Kraft entgegentritt, diese Spannung, diese Entgegensetzung nun auf jede mögliche Weise aufzuheben und auszugleichen. Die erste und einfachste äußere Erscheinung dieses Strebens innerhalb der Grenze der Darstellung der Festgestalten ist, Gestalten in rein entgegengesetzter Lage und Richtung aus sich zu gestalten und darzustellen. Das Erzeugnis davon werden Gestalten sein, die zwei, drei, vier und auch mehr Einzelfestgestalten in entgegengesetzten und so ausgleichenden Richtungen und Lagen in einer äußerlich einzigen Gesamtgestalt vereinigen und in dem letzteren Fall des nicht zu entwirrenden Einigungsgesetzes als gesetzlose Zusammenhäufungen erscheinen. Mit diesen letzteren Bildungen entsteht eine ganz neue Reihe zusammengesetzter und zusammengehäufter Gestalten, die als die Gestalten höherer Bildungsstufen nachahmende Gestalten erscheinen, als traubig, knospig, kugelig. Durch diese letztgenannten Zusammenhäufungen besonders scheint jede Einzelfestgestalt wieder eine der in der Kraft ursprünglich wirkenden, allseitigen Richtungen äußerlich und so sie gemeinsam das darzustellen, was dem Einzelnen unmöglich wurde. Die ursprüngliche Kugelgestalt, so erscheint auch auf und in dieser Stufe der Bildungen der Festgestalten das Leben wie in einem Bilde und bei aller starren Geschiedenheit ein innerer lebendiger Zusammenhang und besonders Gleich- und Eingesetzigkeit, wie sie auf jeder folgenden Stufe der Naturentwicklung immer klarer entgegentritt. Alle diese Formen und Gestalten nun, welche als äußere Erscheinung vorwaltend nur der Stoffwelt, der Welt mit nur wirkender Kraft, angehören, deren äußere Eins und gleichsam äußerlich schaffende Einheit die Kugel ist, zeigen gemeinsam das höchst Eigentümliche, dass ihre Glieder nur mehrfache der zwei, gerad und davon abhängig gliedrig, und mehrfache der drei, drei und dreigliedrig sind, dagegen die Wirksamkeit der Kraftrichtungen nach und in den Zahlengesetzen der fünf und sieben und als gleichberechtigt mit denen der zwei, vier, und der drei, sechs, und alle dadurch bedingte Gestalten, ganz ausschließt, indem die fünf und sieben entweder nur ungeordnet und nicht rein, oder nur zufällig und schwindend erscheint, weiter erscheinen alle Festgestalten in sich ganz gleichstoffig, ohne eine notwendig bedingte und bedingende, bleibende Mitte, sondern immer nur mit einer beziehungsweisen und darum mit Aufhebung der Beziehung auch aufgehobenen Mitte, darum erhöht sich bei gleichem und gleichbleibendem Stoffe, Materie, die Wirkung der Kraft nur durch Vermehrung der Maße, des Stoffes, die wirkende Kraft erscheint darum auch als ein einfaches zwar gliedrig, aber nicht als eine ein mehrfaches in sich schließende Einheit, nicht als gegliedert. So die Entwicklung und Darstellung der Kraft auf der Stufe des Erzeugens der starren Festgestalten, so die Entwicklungsstufe der Kraft innerhalb der Grenze dieser Gestalten, doch das Wesen der Kraft als selbsttätiges, allseitig gleichtätiges Wesen fordert notwendig außerdem, schon aus dem Wesen der Kraft erkannten auch in der Erscheinung, in ihrer äußeren Darstellung in Gestalt, nicht nur, was die starre Festgestalt gibt, eine beziehungsweise wechselnde, mit Aufhebung der äußeren Bedingung auch aufgehobene, sondern eine durch das Wesen und Wirken der Kraft notwendig gegebene bestimmte Mitte, einen auch in der Gestalt wahrnehmbaren bleibenden Ausgangs- und Rückbeziehungspunkt aller Kraftäußerungen und Krafttätigkeiten und nicht allein Einigungspunkt, sondern auch Träger und Bestimmungspunkt der Kraft. Einen solchen einen und einenden Punkt zeigt aber das Reich der starren Festgestalt nicht, die starre Festgestalt kann ihn auch nicht besitzen, da eines Schlechten das andere ausschließt, so unerlässlich auch er in dem Wesen und in der zur Vollendung führenden Entwicklung und Ausbildung der Kraft bedingt ist, aber auch der nach dem und durch das Gesetz der geradflächig begrenzten Festgestalten bedingte, der darum und dadurch bis ins Kleinste hin in sich gespannte, festgestaltige, gliedrige Stoff macht die Darstellung einer jenem Punkte entsprechenden Gestalt unmöglich, denn der überall in sich ganz gleichgliedrige Stoff schließt als solcher das Vorherrschen eines einzigen oder mehrerer Tätigkeitsbeziehungs-, Kraftmittelpunkte schlechthin aus, darum bedingt aber auch ebenso schlechthin das Eintreten eines Einigungs- und Beziehungs-, eines Mittelpunktes der Kraft eine völlige Aufhebung des Gliedrigen und der Gliedrigkeit, des Festgestaltigen des Stoffes, der Festgestalt schlechthin. Ferner bedingt und fordert die Kraft als solche in ihrer Entwicklung und Ausbildung, indem sie sonst zu selbstendiger Kraft sich gar nicht erheben könnte, ein Mehrfaches, eine Mehrheit der Kraftäußerungen und Tätigkeiten unter der Bedingung der Einheit und heraus und hervorgegangen aus der Einheit, dem Wesen der Kraft und dem mit ihr gegebenen Streben nach vollständiger Entwicklung und Darstellung desselben kann es darum nicht genügen, in sich nur gliedrig, die verschiedenseitig in Wirkung zu sein. Ihr Grundstreben fordert Gegliedertheit in sich, fordert unter der Bedingung der Einheit, hervorgegangen aus und darum abhängig von der Einheit, eine Gemeinsamkeit von Kräften, deren jede selbsttätiges Wirken in sich trägt, doch nur für Gesamtdarstellung des durch die Einheit bedingten, die so in sich gegliederte Kraft fordert und bedingt aber auch so in sich gegliederten Stoff, in sich gegliedert ist aber notwendig der Stoff, der an jeder Stelle, die ihm die aus der Krafteinheit hervorgehende und darin bedingte Krafttätigkeit anweist, der Einzel- und der Gesamtforderung der Kraft zu entsprechen imstande ist. Gegliedert ist der Stoff, welcher sich der Forderung der gegliederten Kraft gleichwillig unterwirft, ob für Darstellung des Allgemeinen oder Besonderen, des Innern oder Äußern, oder für welche Seite und Richtung der Kraft es immer sei. Gegliedertheit des Stoffes bedingt eine völlig freie und ungehemmte, allseitige Bestimmbarkeit desselben, allein in sich gespannter, festgestaltiger, gliedriger Stoff schließt dies aus, darum hebt in sich gegliederte Kraft das Gliedrige des Stoffes rein auf und steigert ihn zum Gegliederten, nur durch Zurücksinken in völlig ungliedrigen, in überall sich selbst ganz gleichen, also der Erscheinung nach in sich ganz zusammenhangslosen Zustand. Nur durch einen Zustand höchster Aufgelöstheit und Zermalmtheit kann gliedriger Stoff zu einer höheren Bildungs- und Steigerungsstufe, zum gegliederten Stoff geschickt werden und übergehen, auch hierin zeigt sich das Leben in seiner Erscheinung, zeigen sich die Forderungen und Bedingungen des höchsten, geistigsten Lebens wie in einem Bilde, darum auf und in dieser Entwicklungsstufe der Natur, die Kenntnis und Einsicht in das Wesen der Natur zu und für selbst. Und andere Erziehung so hochwichtig mit dem Wesen der Kraft und als eins mit demselben tritt aber auch zugleich das Hervor- und Zurückstreben derselben entgegen, denn eines ist ja mit und in dem anderen und durch das andere schlechthin bedingt, die Kraft nun aber als von einer Einheit, einer bestimmten wahrnehmbaren Einheit aus einer Mannigfaltigkeit aus sich entwickelnd und diese auf jene zurückbeziehend, bedingt dadurch notwendig weiter ein abwechselndes Hervor- und Zurückstreben der Kraft, und hebt dadurch, wie es das starre, festgestaltige des Stoffes rein aufhebt und vernichtet, so auch damit das zugleich, gleichsam das Ineinander des Heraus- und Zurückstrebens rein auf, bedingt dagegen, als von einer bestimmten, wahrnehmbaren Mitte ausgehend und darauf zurückbeziehend, ein augenblickliches sich trennen und ein augenblickliches sich wieder einen, und so äußerlich also ein augenblicklich verschiedenes und getrenntes Hervor- und Zurücktreten der Kraft, und als solches wahrnehmbar an und durch den Stoff, ein Wallen, Wogen, Schlagen der Kraft, in der Festgestalt ist das Hervor- und Zurücktreten in jedem Augenblick eins, ist eine unteilbare Einheit, und darum erscheint die Festgestalt starr, das Trennen dieses zugleich und das schwächste Vorherrschendwerden der einen oder der anderen Kraftwirkung hebt auch sogleich den starren Zustand des Festgestaltigen und so das Festgestaltige selbst auf, und stellt es als erdig, flüssig oder luftig dar, Da aber das Größere frei und selbstendig werden und doch das Größte zugleich des Heraus- und Zurückstrebens die größte Ausbildung der Kraft bedingt, so wird die Kraft auf derjenigen Stufe ihre höchste Selbstständigkeit errungen haben, wo die Schläge des Heraus- und Zurücktretens am schnellsten wechseln. Dieses stetige Heraus- und Zurücktreten hat aber seinen Grund in einem stetigen, und zwar sich bewegend stetigen Ausgleichen, also einem laufenden Ebenen, daher auch diese Stufe der von einer Einheit, einem bestimmt wahrnehmbaren Punkte aus und dahin wogenden Kraft höchst bezeichnend Leben, L-Eben, genannt wird. Dieser Punkt als dieses selbstendige, selbsttätige Leben in sich tragend, es gleichsam aus sich aushauchend, zur und für äußerlich getrennte Mannigfaltigkeit aushauchend, heißt darum so bezeichnend HIRZ, Herzpunkt, Lebenspunkte bedingende Ausbildung, Herzpunkte bedingendes Leben ist die der nur wirkenden, in und für festgestalten wirkenden Kraft nächste neue Stufe der Kraftentwicklung. In völliger Übereinstimmung mit dem Wesen der Kraft und dessen Forderung werden mehrere Punkte der Krafttätigkeit in einer Maße, Stoff sich zu Herzpunkten zu erheben streben, oder nur wenige, oder nur einer. Dieser Grund ist einer der nächsten Gründe zur Trennung der Lebgestalt. So strebt die Kraft selbst, sich immer mehr und mehr wieder vom Stoffe unabhängig und sich selbstendig zu machen, so dass nun die größere oder geringere Wirkung der Kraft, der größere oder geringere Lebensausdruck nicht mehr von einer darum notwendig kleineren oder größeren Masse des Stoffes abhängt. Dies ist eine durchgreifende Erscheinung aller Gestalten und Gestaltung, in welcher sich Leben ausspricht. Diesem Grundgesetze nach teilen sich nun auch alle Lebgestalten sogleich von ihrem ersten Erscheinen aus in zwei Reihen, in eine Reihe, wo das Leben, die Erscheinung des Lebens dem Stoff untergeordnet ist, in eine zweite, wo der Stoff der Lebenstätigkeit unterworfen ist. Jene Reihe der Gestalten heißt mit Recht lebend, sowie diese, das Leben in selbsttätiger Bewegung in sich tragend, ebenso bezeichnend lebendig, so dass sich von dieser Seite der Betrachtung des Wesens der Kraftäußerung aus alle Naturgegenstände so ordnen, wirkende, festgestaltige, lebende lebendige. Da das Leben immer wiederkehrende Rückkehr der Tätigkeit in die Kraftmitte, den Herzpunkt, bedingt und fordert, ja daran besteht, und sich in und durch diese Rückkehr immer wieder neue Kraft des äußeren Bestehens schöpft, so werden notwendig alle Lebgestalten sich von innen heraus vergrößern, wachsen, wahrhaft wachsen. Dieser notwendige und sowie hier und im bisherigen angedeutete innere Zusammenhang des Wirkenden, Lebenden und Lebendigen geht auch noch von einer anderen Seite der Betrachtung und dem allgemeinen Naturgesetze, dass das Allgemeine von dem Besonderen gefordert wird, dass aus dem Besonderen das Allgemeine hervorgeht, dass das Besondere das Allgemeine fordert und bedingt, als unzweideutig hervor, da nun die früher erkannten und entwickelten Eigenschaften der Kraft notwendig in dem Wesen der Kraft liegen und als notwendige Folge aus demselben hervorgehen, so müssen sie notwendig auch mit dem Fortbestehen des Wesens der Kraft auch ihr Fortbestehen haben und sich so auch notwendig in den folgenden Entwicklungs- und Ausbildungsstufen der Kraft, wenn auch in verschiedener Form, Verknüpfung und Steigerung und gesteigerte Gestalt, aber dem Wesen und der Sache nach mit Bestimmtheit aussprechen. Diese aus dem Wesen der Kraft notwendig hervorgehende Forderung wird sich nun auch unerlässlich in jeder durch die fortsteigenden Entwicklungsstufen derselben bedingten Form und Gestalt aussprechen, wird der innere Bestimmungsgrund der Form und Gestalt sein. Darum werden die Gestalten der beiden erkannten, bestimmten, nächsten Entwicklungsstufen sogleich das Eigentümliche zeigen, dass, sowie in den Festgestalten das Kreisförmige und Kreisende als nebensächlich und gleichsam zufällig erschien, es nun in den Lebgestalten als wesentlich erscheint, doch mit dem Unterschiede, dass in den lebenden Naturgestalten das Strahlende und das davon abhängige Flächige als überwiegend und vorherrschend, das Kreisende und Kugelige aber untergeordnet erscheint, bei den lebendigen Naturgestalten dagegen wird das Strahlende und das davon Abhängige in der Bildungs- und Gestaltungsform das Untergeordnete und das Kreisende und Rundliche, Kugelförmige das Überwiegende sein. Wie nun die gegliederte Kraft einen gegliederten Stoff notwendig fordert und bedingt, so fordern und bedingen beide eine gegliederte Gestalt, und werden darum die lebenden Lebgestalten, die pflanzlichen Gestalten, die Gewächse, wo das Leben noch dem Stoffe unterworfen ist, in ihren Bildungen mehr strahlend und dem Gesetze des Festgestaltigen sich annähernd sein, und dies gleichsam im gesteigerten, gegliederten Zustande und im Leben und mit Leben darstellen. Darum denn in so vielen Pflanzen noch der reine Ausdruck des Festgestaltigen, der Ausdruck und die Darstellung der Grundgesetze der Festgestalten, welches sich hier besonders durch die Zahlenverhältnisse kundtut. Zahl bezeichnet ursprünglich, wie noch manche veraltete Wortverbindung bezeugt, so viel als das Äußerste, das Ende. Deshalb erscheinen nun auch die Zahlenverhältnisse in der Pflanzenwelt so wichtig, weil sie gleichsam die Enden der Kraftrichtungen bezeichnen, welchen die Festgestalten und jedes künftige gesteigerte Erscheinen derselben ihre eigentümlichen Formen und Gestalten verdanken, wie die gleichgliedrigen Festgestalten und die Festgestalten der unter sich gleich geltenden Richtungen, die geradgliedrigen, einen ganz eigentümlichen und in gewisser Hinsicht sehr einfachen Charakter, Lebensausdruck haben. So haben ähnlichen Lebensausdruck die gleich und gerad, zwei und zwei, gliedrigen Pflanzen, und ganz besonders zeichnen sie sich, wie dies auch schon bei den Festgestalten der Fall war, im Gegensatz der drei und drei gegliederten Gewächse aus. Die zwei und zwei gegliederten Pflanzen sprechen dies Gesetz sowohl durch den abwechselnden Stand der Blätter, als durch die zwei und zwei flächige Form der Stängel und so weiter klar und bestimmt aus. Mit dem eigentümlichen der jedesmaligen Zahlenverhältnisse sprechen sich auch immer stehende eigentümliche Eigenschaften aus. So knüpfen sich fort und fort an jeden besonderen Zahlenausdruck und an dessen besonderes, wieder ganz eigentümliches Erscheinen auch wieder ganz besondere innere Eigenschaften an. So strömen Z, B die der zwei und zwei angehörigen Pflanzen fast durchgehend sehr starke gewürzige Düfte aus und so weiter. Keineswegs begnügen sich jedoch die Lebgestalten nur mit immer eigentümlicherer Darstellung der ursprünglich gegebenen Richtungs- und der davon unmittelbar abhängigen Zahlenverhältnisse, welche die Festgestalten bedingen, sondern mit der zum Leben gesteigerten Krafttätigkeit, welche in den aufgelösten äußerlichen Spannungsverhältnissen seinen Grund hat, treten auch höhere Tätigkeiten in den Gestaltungsverhältnissen ein, und so tritt mit dem Leben und den Lebgestalten, sowohl bei Pflanzen als Tieren, sogleich früh das Zahlenverhältnis der fünf, welches bei den Festgestalten nur höchst untergeordnet, fast nur zufällig und schwindend erscheint, hier alles herrschend und eingreifend wirksam hervor, wie sich mit dem Eintreten des Zahlenverhältnisses der fünf in allen Naturgegenständen, in welchen es hervortritt, eine ausgezeichnet eigentümliche Wirksamkeit zeigt. So ist das Erscheinen der fünf und die Bedingungen ihres Erscheinens merkwürdig sinnbildlich und bedeutungsvoll. Die fünf tritt, soweit ihr Erscheinen im Pflanzenreiche verbreitet ist, selten rein, dh so auf, dass alle Einzelheiten der fünf dem Stande, der Form und überhaupt dem Werte nach unter sich ganz gleich geltend sind. Und ist ihr äußerstes Erscheinen ja rein, so ist es wieder so wechselnd, dass sie sich nur in einigen wenigen Erscheinungen wirklich rein gleich bleibt. Dies beweist deutlich ihre Entstehung, die nur in entfesselter Wirksamkeit der Kraft ihren Grund hat, in dem nun zum Leben erhobenen Streben der Kraft, jedes Verhältnis durch und aus sich darzustellen, da die Darstellung der fünf und der ihr verwandten sieben, als selbstendig bestimmend und fortentwickelnd, von der nur wirkenden Kraft rein ausgeschlossen ist, und da jede folgende Entwicklung und Erscheinung der Krafttätigkeit nur in der früheren, in der wirkenden, nur in der Kraft als wirkend bedingt ist, so kann ihr Entstehen nur in einer Trennung, Spaltung, oder in einer Zusammenziehung durch die rein wirkende Kraft bedingter Richtungs- und daraus hervorgehender Zahlenverhältnisse seinen Grund haben. Und so ist es, die fünf erscheint in der Pflanzenwelt entweder durch Trennung, Spaltung einer der Grundrichtungen des vier- oder zwei- und zweigliedrigen, oder durch Zusammenziehung zweier Grundrichtungen des drei- und dreigliedrigen. Fast alle Pflanzen, welche den Zahlenausdruck der fünf an sich tragen, beweisen dies. Pflanzen also, welche in ihren Blumen fast keinen Wechsel der fünf zeigen, sind darum als der reinen fünf angehörig zu betrachten. Pflanzen, welche dem inneren Gesetz der zwei und zwei angehören und in ihren Blumen die fünf darstellen, werden die fünf als zwei, zwei und eins zeigen, indem die fünf aus der Trennung einer der gleich geltenden Richtungen hervorgegangen ist. Darum werden zwei und zwei Glieder immer zusammengehören und eines allein stehen. So werden diese durch alle Formen und Verknüpfungen der Erscheinung hindurch der fünf angehörige Blumenbildungen entwickeln. Solche Gewächse erscheinen dann als Darstellungen des Gesetzes der zwei und zwei, in die zwei, zwei und eins übergehend und so weiter. Überhaupt sind alle die Erscheinungen der fünf in Form und Verknüpfungen die mannigfachsten, welche aus zwei und zwei unter sich gleich geltenden Grundrichtungen hervorgegangen sind, wie alle Pflanzen mit abwechselndem Stand der Blätter zeigen. Das aufgehobene Gleichgewicht zwischen der zwei und der zwei kann nur schwierig wieder errungen werden. Anders der Gestalten und besonders Blumenausdruck der aus dem Gesetze der drei und drei hervorgegangenen Gewächse, nicht durch eine Trennung, sondern durch eine Zusammenziehung, Einigung zweier Grundrichtungen zu einer ist hier die fünf entstanden, und diese gleichsam aus der Einigung und Zusammenziehung hervorgegangene Sicherheit und Ruhe spricht sich auch in dem einfachen Blumenausdruck aus, statt aller ein Beispiel, die Rose und so weiter. Die fünf erscheint darum in der Natur und auf der Stufe der Lebegestalten als die das Wesen der zwei und der drei einende Zahl, die fünf erscheint trennend und einend wie drei und zwei, darum ist sie auch, wie sie mit der Steigerung der nur wirkenden Kraft zur lebenden und lebendigen auftritt, auch wahrhaft die Zahl des trennenden und einenden Lebens, ist die Zahl der Vernunft auf der Stufe der Gestalten des Lebenden, sie ist die Zahl des unaufhörlich innerlich Neues aus sich Erzeugenden, des sich immer in sich und durch sich selbst Steigernden, denn je höher die Entwicklungs- und Bildungsstufe bei den Lebegestalten ist, umso bleibender erscheint sie. Auf der Stufe der Pflanzenbildungen zunächst gehört die fast reine Fünf denjenigen Pflanzen an, welche die größte Veredelung und Vermannigfachung in sich tragen, so die dem Gesetze der fast reinen Fünf angehörenden Obstarten, Kern- und Steinobst, und die Südfrüchte, sind nicht die ersteren bis in das Zahllose zu veredeln und zu entwickeln zeigen nicht das ganz gleiche in der Blumenwelt die der aus drei und drei hervorgegangenen Fünf angehörigen Rosen. Lassen sich ihre Spielarten nicht immer mehr und mehr vermehren bringt nicht jede Gegend fast eine neue Spielart von Kartoffeln hervor, und wie viel haben sich nicht deren schon seit den wenigen Jahren ihres Bekanntseins entwickelt, so sind es wieder diejenigen Pflanzen, welche durch ihre Blumen der fast reinen Fünf angehören, die sich am leichtesten in sich und durch sich selbst vervielfältigen, steigern, füllen, so wieder die Rosen, Nelken, Aurikeln, Ranunkeln. So spricht sich überall, wo die Zahl 5 erscheint, unzweideutig ein höherer Ausdruck des Lebens aus, des erhöhten, gesteigerten Lebens, welchem sie, durch Trennung oder Einigung des vom strengen Gesetz streng und starr gegebenen, bestimmten, ihr Dasein, ihr Erscheinen verdankt, nicht von den äußeren Erscheinungen der Zahl, sondern von der tiefsten, innersten Bedingung, Einheit und Wesen derselben, in welchem alle Zahl und die Mannigfaltigkeit und Verhältnisse derselben ihren notwendigen Grund haben, ausgehend, drängt sich noch Folgendes zur Beachtung auf, wie die Grad- und Gleichgliedrigen Festgestalten an und in sich nur einfach, wenig Mannigfaltigkeit der Kraft kunst und, gleichsam wie Bildungen des Gemütes erscheinen, so erscheinen dagegen besonders die drei- und dreigliedrigen Festgestalten durch ihre fortgehende äußere Trennung in immer neuen Gestalten, in ihrer Mannigfaltigkeit, wie Bildungen des Verstandes und des Bewusstwerdens, und so wie sich in den drei- und dreigliedrigen Festgestalten die Bildungsachse von jeder der drei gleich geltenden Grundrichtungen trennte und sich so selbständig gleich geltend zu allen dreien stellte. So geht die Entwicklung äußerlich trennend und äußerlich verknüpfend fort bis in das fast Zahllose, deshalb ist auch der drei- und dreigliedrigen Grundgestalt nichts zu fein, was sie nicht trennen könnte, selbst das Feinste, das Licht, muss sich wie in dem Kalkspate und in einer drei- und dreigliedrigen Kunstform, dem Prisma, seiner äußerlich trennenden Kraft unterwerfen. Darum gleicht auch auf der Stufe der Festgestalten räumlich der Akt des Fallens aus dem gleichgliedrigen, allseitig gleichtätigen Fortbildungs- und Fortentwicklungsgesetze in das drei- und dreigliedrige, dem Fallen oder, was der Wirkung nach hier gleich ist, dem Steigen des Geistigen des Menschen aus der reinen einstimmigen Gemütsentwicklung in die immer äußerlich nur trennende und zweifelnde Verstandesbildung. Denn das Drei- und Dreigliedrige führt auch erst in den Umfang der äußeren Erkenntnis der Formen des Steigens der Festgestalten ein, in Beziehung auf das eigentümliche Wesen und die eigentümlichen Wirkungen der Kraft, als lebend und in sich eins, zeigt die Natur und die Pflanzenwelt noch folgende Erscheinungen, durch die verschiedenen Steigerungsstufen einer und eben derselben lebenden Kraft in einer lebenden Naturgestalt, in einer Pflanze, erscheint jedes Glied des Ganzen im Besitze der ganzen Kraft, nur in verschiedenen Steigerungsgraden, daher auf der Stufe der Lebegestalten, der Pflanzen, so häufig die Möglichkeit des Hervorrufens der ganzen Gestalt, der ganzen Pflanze, aus einem einzelnen Teile, einem Zweige, einer Knospe, einem Blatte, einem Stückchen Wurzel, darum auch in der Pflanzenwelt die bestimmte und als pflanzliches Grundgesetz sich aussprechende Erscheinung, dass jede folgende Stufe der Entwicklung immer im höheren Maße das Wesen der in der Gestalt wirkenden Einheit kundtut, wie jede folgende Entwicklungsstufe eine Steigerung der vorhergehenden ist, so die Blumenblätter gesteigerte Pflanzenblätter, die Staubfäden und Staubwege gesteigerte Blumenblätter, jede folgende Bildung legt das Innere der Pflanze, das Wesen derselben, in zarteren Hüllen dar und zuletzt gleichsam nur in Hauch und Duft, das so fast ganz äußerlich, zum Äußerlichen gewordene Innere nimmt der Fruchtknoten wieder in sich auf und stellt es so wieder als Inneres dar. Bis zur Blütezeit sprechen die Pflanzen ein Hervorstreben, ein Aufsteigen aus, von der Blütezeit bis zur vollendeten Fruchtreife höchstes Zurückziehen. Die Erscheinungen der Pflanzen zeigen darum nicht nur eine Mannigfaltigkeit, Vervielfältigung der Kraft, sondern auch eine Steigerung, aber darum auch bei schwindender Kraft in der Pflanzenwelt die so häufige Erscheinung des Zurücksinkens einer späteren Ausbildungs- und Fortentwicklungsstufe in eine frühere, z. b. das Zurücksinken der Bildung der Blumenblätter in die Bildung der Kelchblätter und das Ausbilden dieser zu vollkommenen Pflanzenblättern, das Zurücksinken der Staubfäden und Staubwege in Blumenblätter, welche Erscheinungen so oft die Rosen, Dämonen, Malven, Tulpen und so weiter zeigen, und in voriger Beziehung gehört die künstliche Steigerung des Blumenkelches zur Blumenkrone, wenn die Pflanze einen besonders guten Stand und Nahrung hat, hierher, wie z. b. bei den Gartenprimeln, so wie nun also in jedem selbstständigen Pflanzenteile das Wesen der ganzen Pflanze nur auf eigentümliche Weise ruht, das Grundstreben jedes Dinges und jeder Pflanze aber ist, sich in seiner Eigentümlichkeit allseitig darzustellen. So erscheint nun dieses Streben, die Kugelform aus sich darzustellen, unter allen Pflanzenteilen bei den Blättern am meisten gefesselt und gebunden, darum so häufig, besonders auf ihnen, doch auch auf anderen Pflanzenteilen, die Erscheinung, dass nach geschehener Verletzung, gleichsam eingetretener Entfesselung, die Pflanzenform, der Pflanzenteil das Kugelige aus und durch sich darzustellen strebt. Welche Erscheinung besonders schön das sogenannte Rosenmoos auf verletztem Rosenlaube zeigt, so legt sich an und durch die Pflanze, das Gewächs, das Wesen der zum Leben gesteigerten Kraft äußerlich gleichsam ruhend dar. Darum erscheinen die Pflanzen und Gewächse in dieser Hinsicht gleichsam als die Blüten und Blumen der Natur, und wie bei den Pflanzen und Gewächsen von der Blüte und Befruchtungszeit aus das ganze Wesen der Pflanze wieder ins Innere, in die Einheit, zurückgeht, so tritt auf der nun folgenden Stufe der Naturgestaltung und Entwicklung, der Entwicklung und Steigerung der Kraft vom Leben zur Lebendigkeit, auch alles Äußere und alle Mannigfaltigkeit wieder in einem Innern, in einer Einheit, gleichsam wieder in einem Kern, in einem Samen auf, wieder in rundlichen Gestalten, daher gleichen die ersten Tiere lebendig gewordenem Samen, so einfache, nur rundliche Gestalten sind sie. Und so durch das im Großen wiederkehrende Gesetz des Einzelnen erscheint und ist die Gesamtheit aller Erdgestalten, obgleich an sich nur ein kleiner Teil des großen Naturganzen, doch in sich beziehungsweise wieder ein abgeschlossenes, selbstendiges, großes, gliedriges und gegliedertes Ganzes, auch die Gestalten der zum Leben gesteigerten Kraft, die lebendigen Gestalten, die Tiere, sind in sich wieder ein großes, gegliedertes Ganzes, gleichsam eine Leben in sich tragende Gestalt. Dies tun die großen, allgemein verbreiteten Naturgesetze kund, die sich auch in ihrer, durch ihre ganze Gesamtheit hindurchgehend wieder in Einzel- und eigentümlicher Anwendung laut aussprechen. So drückt sich bei allen Tieren mit erhöhtem Lebensreiz das eben durch das eingetretene höhere Leben notwendig bedingte und eigentlich mit der irdischen Erscheinung des Lebens einige und davon unzertrennliche Gesetz der fünf, und dies so früher aus, als diese Tiere selbst, als überhaupt Tiere erscheinen, welches die Überreste aus einer untergegangenen Vorwelt beweisen, so frühe mit dem Leben dieses einen großen Getierganzen selbst tritt auch sogleich die fünf als Erscheinung auf, bleibt auch bei diesem großen Getierganzen, obgleich wieder in verschiedenen Arten der Zusammenziehung und Spaltung, doch als Grundgesetz fest, und selbst auch noch bei dem Menschen, in welchem doch die Lebendigkeit zur vollendeten Geistigkeit gesteigert erscheint, ist die fünf die wesentliche Eigenschaft seiner gestaltenden, belebenden Hand, des Hauptgliedes des Menschen, des Hauptwerkzeuges zum Gebrauche seiner gestaltenden Schöpferkraft und so weiter. Ein anderes großes, allgemein verbreitetes Naturgesetz, welches sich besonders klar in der ganzen Tierwelt ausspricht und die eben bestimmte Gesamtheit von Tieren wieder als bzw. in sich geschlossenes Ganzes darstellt, ist das Gesetz der Innerlichmachung des Äußeren und umgekehrt. So ruhen hier die ersten Tiere nur in einem fast steinernen Hause, dem Träger des noch weichen Körpers, und fast von ihm unabhängig, nur äußerlich das Tier umschließend als etwas Fremdes, von dem Tiere getrenntes, geschiedenes, aber das Tier ist dennoch mit seinem Bestehen an den festen Ort seiner kalkigen Hülle gebunden. Später erscheinen die Tiere losgerissen, selbstendig, nicht mit ihrem Bestehen an einen Punkt, gleich einer Pflanze, gefesselt, sondern sie und ihre äußere, steinartige Hülle sind aneinander festgewachsen. Das den Körper tragende Feste umschließt denselben wie eine feste Rinde. Bei den folgenden Tierbildungen verwächst und verschwindet äußerlich die knorblich-steinige Decke immer mehr. Sie senkt sich gleichsam in das Fleisch, und in die Masse sie äußerlich schwindet, tritt sie bei den Fischen und Amphibien als Knorpelskelett ein, mit Überbleibseln von Schuppen auf dem Körper. Dieses Knorpelgerüst bildet sich bei den folgenden Tierbildungen immer mehr und mehr zu einem festen Knochengerüst aus, und je mehr dies vollendet, umso mehr hüllt die früher in Steinmasse gleichsam eingehüllte Muskelmasse nun den steinartigen Knochen ein und erscheint jetzt umschließend, wie früher umschlossen. Was äußerlich war, ist nun innerlich, was nur innerlich war, ist nun äußerlich, vollkommenes Tier. Weiter spricht sich das große Naturgesetz, das Gesetz des Gleichgewichtes, besonders offen in der Tierwelt aus, d.i. das Gesetz, nach welchem sich in jeder lebenden und lebendigen Gestalt eine bzw. bestimmte Gesamtheit von Kraft als inwohnend ausdrückt, und so auch für jeden Körper, ja für jede Art seiner Teile wieder, eine bzw. bestimmte Menge von Stoff bedingt, und das, wenn dieser Stoff vorwaltend nach einer Seite der Körper- und Gliederbildung hin verwandt wird, dann ganz in demselben Maße die Ausbildung des Körpers nach der anderen Seite und anderen Gliedern hin zurücktritt, und sich so ein Teil oder ein Glied des Körpers auf Kosten des anderen ausbildet. So bildet sich bei den Fischen der Körper auf Kosten seiner Glieder aus. Besonders klar und eindringlich spricht sich dies Gesetz aus, wenn der Mensch in dem Ebenmaße seiner Bildung als Vergleichspunkt festgesetzt wird, so als Beispiel die Bildung des Armes und der Hand des Menschen verglichen mit dem Flügel des Vogels, wo sich das überwiegende und vorwaltende Ausbilden einzelner Glieder und Teile desselben auf Kosten der anderen bestimmt und anschaulich ausspricht, so erscheint alle Mannigfaltigkeit der Naturgestalten als bedingt durch eine, als das Erzeugnis einer Kraft durch alle Stufen ihrer Entfaltung und Ausbildung hindurch. Ursprünglich ist und erscheint sie als Einheit, spricht sich klar und rein aus in dem vollendet selbstendig gewordenen Einzelleben, tut sich aber als äußere Erscheinung erst allseitig und nach und in jeder Beziehung in aller Mannigfaltigkeit der Naturgestalten kund. Denn die Kraft an sich fordert die Möglichkeit der Darstellung aller Mannigfaltigkeit, die als eine Gemeinsamkeit, als ein Lebganzes in ihr liegen, und so bestätigt sich auch hier die so große als allgemeine Wahrheit, dass nur in einer dreigeeinten Darstellung, in Einheit, Einzelheit und Mannigfaltigkeit jedes sein Wesen vollkommen und vollendet ausspricht, so bestätigt sich wiederholend das Entwicklungsgesetz des Festgestalteten vom Einzelseitigen zum Allseitigen, vom Unvollkommenen zum Vollkommenen, als der Entwicklungsgang zur und für alle Naturvollkommenheit. So ist der Mensch das letzte und das vollkommenste aller Erdenwesen, die letzte und die vollkommenste aller irdischen Gestalten, in welcher nun alles Körperliche in höchstem Gleichgewichte und Ebenmasse, und die ursprünglich und uranfänglich im ewig seienden Ruhende und daraus hervorgegangene Kraft hier nun auf der Stufe des Lebens und als Geistigkeit erscheint, und so der Mensch selbst seine Kraft empfindet, fühlt, sie versteht, vernimmt, sich derselben bewusst werden kann und bewusst wird. Aber wie der Mensch als äußerliche, körperliche Erscheinung sich im Gleichgewichte und Ebenmasse der Gestalt zeigt, so wogen und wallen, ihn auf der Stufe der beginnenden Geistigkeit, ihn als geistiges Wesen betrachtet, in ihm Begierden, Neigungen, Leidenschaften, wie in der Welt der Festgestalten wirkende, in der Welt der Gewächse und Pflanzen lebende und in der Tierwelt lebendige Kräfte wirkten und wogten, so hier geistige Kräfte. Und nun steht der Mensch für die Reihe der Entwicklung der Geistigkeit wieder auf einer ersten, auf der ersten Stufe, auf welcher die Festgestalten für die Entwicklung des Lebens stehen, darum ist wieder die Kenntnis der Gesetze des Wesens der Fest, und so der Lebegestalten für den Menschen, für selbst und andere Erziehung, so überaus wichtig, darum ist die Kenntnis ihres Wesens und ihrer Erscheinung lehrend, leitend, erhellend, tröstend und so weiter. Und so soll darum dem Menschen, dem Knaben, dem Schüler früher die Natur in aller ihrer Mannigfaltigkeit als Einheit, als großes, lebendiges, gleichsam nur einen Gedanken Gottes darstellendes Ganzes, als eine Lebensgestalt vorgeführt werden, wie die Natur in sich ein stetig, sich allseitig und in jedem Punkte aus sich selbst wiederentwickelndes Ganzes ist und als solches erscheint, so muss sie auch früher dem Menschen dargestellt werden. Ohne Einheit in der Naturtätigkeit, ohne Einheit für die Naturformen, ohne Erkenntnis und Anschauung dieser Einheit, und ohne Erkenntnis und Anschauung der Ableitung aller Mannigfaltigkeit aus dieser Einheit ist an gar keine echte Kenntnis der Naturmannigfaltigkeit, ist an gar keine echte Naturgeschichte und somit auch an gar keinen dem Menschen auch nur schon auf der Knabenstufe genügenden Unterricht zur Kunde der Naturmannigfaltigkeit, der bisher nur als Name daseienden Naturgeschichte zu denken. Diese Einheit ist es aber auch nur, was des Knaben Gemüt früher sucht, was ihn, den Knaben, nur einzig befriedigt, so wie überhaupt nur den menschlichen Geist an sich, gehe mit dem echtes Leben in sich tragenden, jungen Knaben in die Natur, führe ihm Naturmannigfaltigkeiten vor, er wird sogleich dich nach der höher liegenden, bedingenden, lebendigen Einheit fragen, indem dies niedergeschrieben wird. Bestätigen dies immer wiederkehrende Fragen kaum auf die Schülerstufe getretener, sich mit Naturgegenständen beschäftigender Knaben, alles zerstückte und zerstückende Wesen der Naturbetrachtung, sehr verschieden von der zur Einheit und zur Gesamtheit führenden Betrachtung des Einzelnen, tötet die Naturgegenstände und die Natur, wie den Menschen und den betrachtenden Menschengeist, diese wenigen Andeutungen zur Anschauung der Natur als eines Ganzen müssen hier genügen, sie sollen auch den Vater, den Erzieher, den Lehrer nur dahin leiten, seinen Schüler, Zögling, Sohn zur Erkenntnis und Anschauung der Gleichgesetzigkeit der Natur in ihren verschiedenen Steigerungsstufen und der Einheit in aller Mannigfaltigkeit hinzuführen, dahin zu führen, die Natur als ein Lebganzes anzuschauen, denn so wie hier der innere lebendige Zusammenhang der Naturtätigkeit und der Naturgegenstände ganz im Allgemeinen und nach einer Seite und Richtung hin angedeutet wurde, so muss die Natur nach jeder Seite, Richtung und Tätigkeit hin dem Schüler als ein gliedriges und gegliedertes Ganzes vorgeführt werden, da die Kräfte, die Stoffe, die Töne und Farben und so weiter wie die Formen und Gestalten ihre innere Einheit, ihren lebendigen inneren Zusammenhang in und unter sich und mit dem Ganzen haben, auch sind ja alle in der Vollkommenheit ihrer Ausbildung von dem Einflusse einer großen einenden Naturerscheinung, eines großen bestimmenden Naturwesens, der Sonne, der Weckerin und Pflegerin alles irdischen Lebens, abhängig, ja fast scheint es, als täten die Erdgestalten nur das Wesen des Sonnenlichtes kund, o begierig wenden sich alle irdischen Gestalten zum Sonnenstrahl und saugen das Sonnenlicht ein, hangend am Sonnenlicht und Sonnenstrahle, wie das Kind an Auge und Lippen des liebend lehrenden Vaters, der entwickelnd kräftigenden Mutter, mit denen es gleichen Wesens ist, und wie Gegenwart und Abwesenheit reiner Elternliebe, gebildeten Elterngeistes auf die Entwicklung und Ausbildung der mit den Eltern eines Wesens seienden Kinder wirkt, so wirkt Gegenwart und Abwesenheit des Sonnenlichtes auf die Entwicklung und Ausbildung der irdischen Gestalten, gleichsam der Kinder der Sonne und der Erde. Überdies spricht es uns ja auch eine genauere Kenntnis des Sonnenstrahles und Sonnenlichtes aus, dass in ihm Richtungen wirksam sind gleich den Grundrichtungen aller irdischen Gestalten. Und so möchten wohl die Erdgestalten in ihrer Gesamtheit gleichsam äußerlich, sichtbar und in Mannigfaltigkeit das Wesen des Sonnenlichtes darlegen, was an der Sonne sich als Einheit zeigt, und so führt sicher die Kenntnis des einen zur Kenntnis des anderen, so wandeln Vater und Sohn, Erzieher und Zögling, Lehrer und Schüler, Eltern und Kind immer in einem großen lebendigen Naturganzen.